Tollcast, dein Tolkien-Podcast.
Einen wunderschönen guten Abend beim Tollcast. Wir sind heute zu viert. Mit dabei der Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und die Anni.
Juhu, guten Abend zusammen.
Und der Johnny.
Hallihallo und herzlich willkommen im Studio Köln.
Und der Jonas ist auch so halb anwesend.
Immerhin dreht sein Jonas. Stuhl.
Ja, mein Stuhl dreht.
Das also, ist ja heute auch schon
noch das Schönste.
Oh. Also wenn du noch weiter so, sich so bewegst in deinem Stuhl und ich dazu gucke über Zoom, dann werde ich noch seekrank.
Also wenn Johnny die Augen zu hat und langsam einschläft, wissen wir, was passiert ist.
Ja, ist ja schon spät, ich muss ins Bett. Oh.
Aber wir haben doch so schöne Themen für euch.
Oh ja, das stimmt, ja.
Vor allem haben wir doch heute die beim letzten Mal aufgeschobene tolkieneske Artikel bei Netzwelt. Mittlerweile sind es 20, die ich euch rausgesucht habe.
Oh, oh Gott. Yeah, yeah.
Eine 5-Folge.
Nein, nein. Ja, was mit der lieben Marie ist, wissen wir leider nicht. Wir hoffen, es geht ihr gut. Dann schauen wir einfach mal, vielleicht schneit sie noch rein, vielleicht ist sie arbeitstechnisch einfach gerade so landunter. Wir sind auf jeden Fall in Gedanken bei Marie.
Jo, hallo Marie.
Hallo Marie.
Also.
Hallo Marie.
Jonas, dann fangen wir mit dem Feedback an.
Ja, wir haben Feedback aus dem Discord von Laska Nie. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Wenn nicht, bitte korrigieren. Moin ihr Lieben, danke für euren tollen Podcast, beziehungsweise eure tollen Podcasts. Und mein neues Infotainment-Programm rund um Tolkien. Aber eine kleine technische Bitte habe ich dann doch. Könnt ihr den Hintergrundsound während der Termini ein klein wenig zügeln? Das ist für mich immer der spannendste Part. Vielleicht ungewollterweise, weil ich euch kaum verstehe. Tausend Dank.
Ja, das Problem sollten wir schon gelöst haben. Das ist halt immer so ein bisschen, wir geben das Ganze nachher an einen Service, der die Sachen nachher nochmal so das letzte bisschen bügelt und gerade zieht und manchmal ziehen die irgendwie wohl die Lautstärke noch an bei den Terminen. Aber in der letzten Folge sollte das eigentlich schon behoben worden sein. Und dann haben wir noch zwei Einreichungen bekommen, beziehungsweise eine Einreichung per Sprachnachricht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. So, da haben wir sie.
Hallo ihr Lieben, eure Tollcast-Folge, die letzte, mit diesen riesigen Lachanfällen, das könnt ihr nicht machen. Ich habe das gestern Abend zum Einschlafen gehört. Okay, es ist nicht Einschlafen in Tolkiens Welt, aber ich musste so mitlachen. Das war so gemein. Danach war ich erstmal hellwach und habe den Timer von Spotify noch eine halbe Stunde nach hinten gesetzt, weil ich dann definitiv nicht einschlafen konnte. Aber es ist herrlich. Es hat Riesenspaß gemacht, den Teil der Folge zu hören.
So, und dann gab es noch etwas.
Ja, und als es dann zu Max und Moritz kam, war dann meine Kontenance endgültig vorbei und mein Lebensgefährte konnte dann leider auch nicht mehr schlafen, weil ich trotz iPads einen tierischen Lachanfall bekommen habe. Ja. Danke für diese Folge oder für diese Szene aus der Folge.
Ja, herzlich gern.
Mag einer von euch uns noch verraten, von wem das Feedback eingesandt wurde? Das habt ihr nämlich nicht dazu gesagt.
Von Wuschel aus dem Discord.
Ah, sehr cool. Es tut mir ja wahnsinnig leid.
Nicht.
Irgendwie so ein bisschen. Vielleicht.
Auch wir hatten viel Spaß dabei.
Definitiv.
Ja. Marie wies uns gerade nochmal darauf hin, dass sie sich beim letzten Mal bereits abgemeldet hat, weil sie gerade unterwegs ist und irgendwie hatte keiner von uns vier Pappnasen das auf dem Schirm. Also Marie fehlt entschuldigt.
Das ist im Lachflash wahrscheinlich dann untergegangen letztes Mal.
Wahrscheinlich, ja.
Im Nachgang, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Auenland-Kurier.
Ja, schlag mal die Zeitung auf. So, Call for Papers der Inklingsgesellschaft für Literatur und Ästhetik. Für das diesjährige Symposium zum Thema Kinder in der Fantastik, Fantastik für Kinder. Gibt es das, ist der Einsenderschluss für Call for Papers am 15. März. Das findet übrigens statt am 3. bis 5. Mai 24 auf Schloss Malberg. Es gibt ein neues Album von Erik. Vielen Dank, Erik. Ich bin gespannt. Und es wird eine neue Sonderfolge vom Tollcast zum Album geben.
Tobias und ich durften nämlich schon reinhören.
So, den Hobbit gibt's auf Romanisch. Ich vermute mal, damit ist Rätoromanisch gemeint. Also einer der, ich glaube doch, einer der Amtssprachen in der Schweiz, oder?
Genau, also man kann nochmal zwischen Rätoromanisch und Romanisch unterscheiden, aber Johnny kriegt gerade Essen geliefert, das ist sehr ablenkend.
Lass ihn
hier. Oh, lecker. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall eine mindestens eine Bemühung. Und es ist ziemlich, also ich als Sprachbegeisterter finde das ziemlich cool. Und gerade das Rätoromanisch ist auch echt, also ich kann mir sehr viel herleiten mit Portugiesisch und Französisch und so ein bisschen Italienisch, aber ein bisschen herleiten und dann hört's auf. Also ich bin sehr, sehr gespannt, gerade auf den Hobbit, weil die Geschichte kenne ich so gut und wir haben den ja hier in mehreren Sprachen, dass man damit echt gut reinkommt, weil man ja ungefähr weiß, was passiert.
Ich finde auf jeden Fall das Cover richtig hübsch.
Ja, gerade mal den Link in den Discord gepostet, da könnt ihr auch reinschauen.
Oh, also und allein, Erik hat einen allein Link zu seinem Album gepostet.
Da können wir ja gleich nochmal kurz drüber reden.
Alles klar, da blätter ich mal um. Hobbiton Edges Milford Sound in List of Most Popular Instagram Locations. Also in Neuseeland ist es wohl so, dass Hobbingen alle anderen bekannten Foto-Locations oder Spots halt quasi den Rang abgelaufen hat. Das heißt, Hobbiton ist halt auf Instagram halt total in. Und da haben wir doch, da haben wir zwei Meldungen zu. Und zwar die zweite Meldung lautet auch korrekt: Hobbiton tops the list of New Zealand's most picturesque locations. Also der New Zealand Herald und der Travel Daily Media, die haben das gepostet. So, und es gibt eine neue New Society Publication, Tolkien and the Gothic. Also Tolkien und die Goten.
Ist da jetzt tatsächlich nochmal ein Link dazu ja, tatsächlich. Ich habe das nämlich neulich,
ja,
habe ich das im Society Discord gesehen und ich war richtig stolz auf mich. Ich habe sofort das Pad aufgemacht und für die Folge für heute und so und habe das wollte das rüber kopieren gerade und zack, war es weg. Und dann dachte ich so,
echt?
Okay, ich habe mich wohl verklickt und habe halt dann in dem Discord wildblödel drum geklickt und es war nicht mehr da. Und dann dachte ich, ich habe mir das doch nicht gerade eingebildet. Naja, gut, gehe ich halt auf die Society-Seite und suche mir da halt den Link händisch raus, ist ja kein Problem. Da war nix, die ganze Seite durchforstet. Das heißt, ich habe echt an mir gezweifelt.
Wann war das denn, als du das gemacht hast? Weil der Eintrag auf der Tolkien-Society-Seite ist vom 8. März.
Das war Freitag, ne?
Das war der 7. War der 9.?
Samstag. 9, also 8. Freitag oder Samstag, sowas um den Dreh rum habe ich das.
Hat sich das wahrscheinlich gerade überschnitten, ja.
Ja, und irgendwie war das dann aber wieder weg. Und dann dachte ich, also ich habe dann echt an mir gezweifelt, ob ich das wirklich gesehen. Also, und ja, vom Thema her. Naja, ich freue mich, bin sehr gespannt.
Vielleicht hat da jemand bei der Tolkien Society zu früh auf Veröffentlichen geklickt.
Kann sein.
Alles klar. So, jetzt für alle, die die Rings of Power Serie, zumindest die Season 1, gut oder halbwegs gut fanden und auf Season 2 warten. Es gibt ein Release Window, das heißt, das ist dann Rings of Power Season 2 Release Window confirmed. Das heißt, es gibt ja ein ein Zeitfenster.
Zur Veröffentlichung.
Und zur Veröffentlichung, dankeschön. Aber sehr
wann,
klein
wann,
ist
wann,
es.
Wann?
Sehr 13. 2024.
Nein. In dem Artikel steht 13. Dezember. Und wer jetzt Flashback-Wipes hat, zu Recht.
Moment mal.
Ja.
13. Okay. Dezember wohlgemerkt, ne?
Ja,
ja, aber das ist doch genau das gleiche Datum wie War of the Rohirrim, oder?
Da sind wir gerade
an. Nein.
Oder nein, wir sind gerade bei der Serie.
Wir sind bei Rings of Power.
Ja, stimmt.
Und Rings of Power, da gibt's kein Datum, sondern nur ein Zeitfenster.
Ja, aber wann ist denn dann das Zeitfenster?
Sommer, Herbst diesen Jahres kommt die Serie raus.
Ich glaube, Second Half.
Second Half, ja, mehr nicht. Oder genau. Du hast 6 Monate Zeitfenster. Also nicht sehr genau, leider. Also wir können uns nicht schon mal auf ein Datum festlegen, wo wir zusammen die Serie dann gucken können.
Na gut, ich gebe es trotzdem mal.
Ich korrigiere mich.
Ja.
Es ist nicht Second Half. Ich habe mich verlesen. Da steht drin, the second season will be released later this year in 2024.
Ja, das ist ja zweite Hälfte. Later also, ist ja.
Also.
Naja, aber jetzt zunächst, ich blätter mal um. The Rings of Power Showrunners sign new Amazon deal. Begin early work on season 3. Das heißt, es wird auf jeden Fall wohl eine dritte Staffel geben dazu. Bin gespannt.
Mhm. Nee, es sind 5 gekauft worden. Also.
Das heißt ja nichts. Also du kannst ja trotzdem sagen, wir stellen es ein, wenn sie merken, es bringt gar nichts.
Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass wir ein noch größerer Imageverlust. Als die Sachen irgendwie durchzuziehen und versucht mit 2 blauen Augen rauszukommen. Weil in dem Moment wäre Amazon oder würde Amazon Studios ja aber von sich selbst sagen, sie sei nicht in der Lage, ein so großes Werk umzusetzen. Und man kann jetzt halt, was man möchte, aber Amazon hat ja zum Beispiel auch die Rechte an James Bond und solche Sachen.
Echt?
Also dadurch, dass sie MGM's Studios aufgekauft haben. Und da geht es halt einfach um viel mehr als nur eine blöde Serie, die sie vielleicht in den Sand setzen. Aber ich glaube, eine nicht abgeschlossene Serie ist schadhafter als eine relativ schlecht ankommende. Und wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie die zweite Staffel sich anfühlt, wie sie sich verhält.
Ja.
Wir wissen ja, sie ist abgedreht. Und dass dann dementsprechend die Arbeiten für die nächste Staffel anfangen, ist eigentlich auch klar.
Ja, eigentlich schon. Also, nichts Neues weiß man nicht, oder?
Okay.
Heißt das zusammengefasst?
Dann schließen wir doch mal das Thema Serie und kommen zum nächsten. Jetzt sind wir bei The Lord of the Rings, War of the Rohirrim. Now has an official release date. Da geht's um den 13. Dezember. Das heißt, War of the Rohirrim hat tatsächlich jetzt ein hoffentlich endgültiges Release-Datum.
Zumindest mal ein sehr bestätigtes. Cool.
Da freue ich mich ja schon sehr drauf.
Oh, ich bin so gespannt.
Ja, auf jeden Fall mehr als auf die Serie, ja. So, und dann haben wir noch den Middle-Earth Halfling Marathon. Das heißt, The Hobbiton Middle-Earth Halfling Marathon findet auch jetzt zum 3. Mal, glaube ich, statt in 2024. Da geht es darum, dass ein Marathon gelaufen wird. Es geht da um die The Sports Event takes participants on a journey through sights and scenes from The Lord of the Ring and The Hobbits. Film trilogies. Including some locations that people were previously not able to access. Das heißt, der Marathon geht halt wahrscheinlich dann in die Bereiche, wo die Filmsets waren oder auch noch sind. Und naja, ich ist jetzt die Frage, ob da wirklich nur Hobbits mitlaufen dürfen oder auch Menschen. Also letztes Jahr waren über 1000 Leute dabei, die da gelaufen sind. Dort war es.
Stimmt, es gab dieses Jahr keine letzte Seite.
Nee.
Oh.
So, ich mach mal Mute hier an, weil ich esse mal was.
Guten Appetit.
Das geht doch jetzt nicht. Jetzt, wo wir über die Tolkienesken Artikel bei Netzwelt reden, weil da brauchst du doch hier, wir brauchen hier doch dein Input, Johnny.
Aber wir können ja vorher noch ganz kurz auf unsere Sonderfolge
eingehen.
Okay,
dann hört er mich halt schmatzen.
Dann mach mal die Sonderfolge, Anni.
Ja, und zwar hat ja keiner gefragt, was wir so alle an unseren Wochenenden gemacht haben. Und wir haben nur irgendwas mit Jonas und ICE, der nicht verspätet war, mitbekommen. Naja, wir hatten jedenfalls, also Tobias und ich hatten Besuch am Wochenende von einem gewissen Erik in Begleitung von Ursula. Aha. Und was passiert, wenn Erik und Ursula den Tobias und die Anni besuchen kommen? Dann wird da normalerweise etwas aufgenommen. Und so war es diesmal auch. Ja, und zwar ist das 4. Album von Erik fertig Und er hatte ja schon hier und da im Discord schon mal ein bisschen angeteasert. Und wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Also vormals bei den anderen Alben war es ja so, dass Erik und Tobias sich in dieser Sonderfolge miteinander unterhalten haben und haben halt, das nächste Lied geht's da und darum oder habe ich mir dies und jenes dabei gedacht und dann wird das Lied eingespielt. Oder es wurde so gemacht, das Lied wurde eingespielt und dann haben sie sich darüber unterhalten. Und dieses Mal hatten die beiden noch so eine Anni dabei, die sich bis dato gar nichts davon angehört hatte. Tobias schon, da war sehr gut vorbereitet. Erik war natürlich auch gut vorbereitet, weil er das ganze Zeug komponiert hat. Und ich hatte gar keine Ahnung. Und das war echt spannend. Das heißt, es gibt halt erst die Musik, also das Lied oder das Stück. Dann wird die Anni komplett ins kalte Wasser geschmissen und darf erstmal sagen, was das so bei ihr alles ausgelöst hat. Und dann lösen Tobias und Erik gemeinsam auf. Und das war sehr, sehr spannend.
Cool.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und Tobias, möchtest du noch was zur Besonderheit dieser Folge sagen?
Sie ist lang.
Ja, nein, ich meinte das andere, das mit so einer Deadline und so, weil es da was gibt.
Achso, tu doch nicht so geheimnisvoll. Der liebe Erik war so freundlich und hat uns einer der ersten selbstgebrannten CDs zur Verfügung gestellt. Es lohnt sich also, die Folge zeitnah zu hören und dann im Prinzip mit einer relativ einfachen E-Mail. Ich glaube, wir haben nur in der Sendung vergessen, welche E-Mail-Adresse, das steht dann in den Shownotes.
Wir haben aber gesagt, dass wir es in die Shownotes schreiben.
Gut. Und dann könnt ihr nämlich dieser CDs, könnt ihr diese eine CD gewinnen, so rum. Der Titel ist Nicht so tastig, war das, glaube ich, Anni, oder?
Ja, finde ich immer noch richtig cool.
Ja.
Nicht so tastig. Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Und das ist wieder sehr, sehr toll geworden.
Definitiv.
Und es sind viele Gänsehautmomente dabei. Falsch? Wieso falsch?
Falsch.
Erik schreibt gerade im Chat. Doch, das steht hier auf der CD drauf.
Nur nicht so tastig.
Stimmt, okay. Entschuldigung, wir nehmen alles zurück, behaupten das Gegenteil. Der Titel dieses neuen Albums, des vierten von Erik, heißt Nur nicht so tastig.
Ja.
Ein fantastischer Titel, da kann ich nur zustimmen.
Gut.
Ja, das hat auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß gemacht. Die Folge soll zum Wochenende erscheinen.
Am Freitag.
Am Freitag, dann habt ihr ein kleines bisschen Zeit zum Reinhören und am Gewinnspiel teilnehmen.
Das Album gibt es dann auch zu kaufen. Und wie gesagt, alle Infos zu dem Album, wo und wie ihr es erwerben könnt, zu welchen Preisen und Co., inklusive aller Tracks natürlich, die ihr auch in der Folge schon hören könnt, findet ihr dann ab Freitag in eurem Podcatcher eurer Wahl.
Genau. Ja, und in voller Länge. Man könnte ja auch bei solchen Albumsvorstellungen
sowas tun wir hier nicht.
Anteasert. Okay. Dann mach mal irgendwer weiter, der sich nicht um Kopf und Kragen reden kann.
Das bin ich. Und zwar rede ich jetzt Netzwelt um Kopf und Kragen. Wie gesagt, wir hatten es beim letzten Mal, schon 11 Titel rausgesucht und die scheinen gerade irgendwie ihre Tolkien-Wochen zu haben. Ich habe mal so ein paar, die teilweise echt Bildniveau haben, Schlagzeilen rausgesucht. Und wenn ihr wollt, können wir dann auch in Einzelartikel gerne mal reingucken.
Mhm.
Los geht es mit Der Herr der Ringe. Die grimmigsten und lustigsten Sprüche von Gimli.
Zum Beispiel?
Auf jedem Friedhof ist die Stimmung fröhlicher.
Aha, ja gut, das passt.
Doch, das ist doch unerhört. Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg wagt es nicht. Das würde mir ja ewig nachhängen. Und das Ganze natürlich wieder mit immer so irgendwie so zwei Zitate auf einer Seite, ganz viel Werbung drumherum und dann immer schön mit weiterklicken.
Oh Gott, sowas liebe ich ja.
Die müssen natürlich auch irgendwo von leben.
Mhm. Ja.
Der Herr der Ringe. Warum wird Sauron nicht unsichtbar, wenn er den einen Ring trägt?
Ach, und was ist die Antwort?
Ich habe jetzt nicht alle Artikel gelesen. Ich finde die Überschriften reichen schon.
Ja, das stimmt allerdings.
Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Regisseurin sagt der zweiten Staffel düstere Zeiten voraus und verspricht überraschende Wendungen.
Da-da-da-dam.
Der Herr der Ringe, so romantisch. Diese Paare haben uns verzaubert.
Das hat man auch so viele gehört.
Ja, Aragorn und Arwen, Seite 2 ist Irwin und Faramir.
Mhm.
Rosie und Sam.
Mhm.
Frodo und Sam.
Mhm.
Sauron und der Ring. Gollum und der Ring.
Ernsthaft jetzt? Ja, oder ja, machst ernst, du das
gerade? Nein, ich leg mich gerade für euch durch diese Seite. Galadriel und Celeborn. Dieser und Durin.
Was haben die?
Pippin und Netzwerk zweites echt? Frühstück?
Das finde ich süß.
Haben die das echt bei Netzwerk so nötig auf Klicks aus? Das ist unglaublich.
Anscheinend.
Ist doch peinlich.
Der nächste, der Herr der Ringe. Paul Atreides versus Frodo. Darum mochte J.R.R. Tolkien Dune nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Dune kam erst nach Tolkien raus, oder?
Na, lass mich schnell nachschauen, bevor wir hier wieder Behauptungen aufstellen.
Frank Herbert hat doch Tolkien nicht Kontakt gehabt.
Da klingelt irgendwas bei mir. Ich will doch nicht wissen, wann der Film ist.
Doch in einem Brief aus dem Jahre 1966 äußert sich Tolkien wie folgt dazu, Zitat: Es ist unmöglich, dass ein Autor, der noch schreibt, einem anderen Autor, der in der gleichen Richtung arbeitet, gegenüber fair ist. Zumindest empfinde ich das so. Ich kann Dune nicht ausstehen und in diesem unglücklichen Fall ist es am besten und fairsten, gegenüber einem anderen Autor zu schweigen und keinen Kommentar abzugeben.
Ja.
Das hat dann PJ beim Hobbit zum Anlass genommen, sich die Werwürmer irgendwo abzugucken.
Wobei die Werwürmer kommen ja drin vor. Und wenn ich bis ans andere Ende gegen die Lindwürmer kämpfen muss.
Genau, aber Lindwürmer sind keine Werwürmer. Egal, Werwürms ist es ja im Englischen. Auf jeden Fall, Dune erschien das erste Buch 1965.
Okay.
Nur der Vollständigkeit halber.
Ja.
Der nächste Artikel vom 16. Februar heißt Der Herr der Ringe, Elronds Rat, geplant oder ein großer Zufall?
Was?
Alter.
Ich trinke mal meinen Tee.
Der Herr der Ringe.
Nimm lieber Schnaps.
Gollums Flucht aus Barad-dûr, gefangen, gefoltert und freigelassen.
Mhm.
Der Herr der Ringe, nach der Hobbit, was wurde aus Thorins Zwergen?
Alle tot.
Der Herr der Ringe, der Turm von Saruman. Wie hoch ist der Orthanc?
Hoch?
Wie hoch?
Ist da diese lustige
Wie im
Grafik?
Buch unnützigen Wissen von Tolkien-Fans, den spannendsten, absurdsten und lustigsten Fakt rund um Mittelerde von Stefan Servus festgehalten ist, der Orthanc 155 Meter hoch. Das sind 2 Meter kürzer als der Kölner Dom, der 157 Meter hoch ist. That's the article.
Aber nur der Nordturm. Der andere ist etwas niedriger.
Und Orthanc, Kölner Dom, alles das Gleiche.
Ich finde es auch schön, dass sie Godzilla da noch mit reingebracht haben. Der ist nämlich 50 Meter kleiner als die beiden Gebäude.
Also ich finde es halt einfach ein bisschen verwerflich, sich so das Buch von Stefan zu nehmen, einen Fakt rauszusuchen und daraus einen Artikel zu generieren.
Naja, andererseits haben sie halt dann dadurch viele Artikel auf ihrer Website, ne?
Der Herr der Ringe, wie viele Kilometer legen Frodo und Sam bis zum Schicksalsberg zurück?
Oho.
Und,
da haben sie in Frodos Reisen nachgeschaut, oder?
Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wie gesagt,
jetzt wollen wir aber wissen, wie viele. Jetzt musst du den Artikel lesen, tut mir leid.
Den Ring zerstörte Frodo genau ziemlich 185 nach seinem Aufbruch mit einem Zwischenstopp und im Hintergrund das Hobbit kurze Beine und Durchmesser. So der Fakt, dass der eine Ring auch noch Einfluss auf die recht zügig voran. Laut Google Maps dauert die Reise zu Fuß rund 602 Stunden. Gehen wir davon aus, dass ein Hobbit pro Tag 8 Stunden geht, müssten wir auf rund 76 Tage kommen. 2123 Kilometer. Vom Hobbing bis Schicksalsberg legen Frodo insgesamt 2700 Kilometer zurück. Davon sind allein 2123 Kilometer aus dem Band der Herr der Ringe-Reihe. Hä?
Das hat irgendwie keinen Sinn.
Im ersten Band, also.
Okay.
Davon wird der Großteil in die Gefährten zurückgelegt. Auch eine ganz geile Überschrift. Der Herr der Ringe. Baumarts magisches Wachstumselixier macht's möglich. So wurden Merry und Pippin die größten Hobbits.
Wow.
Aber ist nicht Stierbrüller Tuck immer noch größer?
Weiß ich nicht.
Oder war das der mit dem Golf erfunden? Wer war denn der auf Pony geritten? Doch, ich glaube, das war Stierbrüller Tuck.
Ich meine auch.
Ja.
Dann wieder was ganz Klassisches. Der Herr der Ringe 4. Nach Sauron kommt The New Shadow, Tolkiens verworfene Fortsetzung.
Ah, das ist immer wieder gut. Das interessiert die Leute immer wieder und immer wieder fallen sie drauf rein und denken, jetzt kommt ein neues Buch auf den Markt.
Mhm.
Und dann sind sie immer wieder enttäuscht. Sorry.
Wie, der ist schon tot. Was das denn?
Der Herr der Ringe, unsterblich, aber nicht ewig jung. So altern die Elben. Der Herr der Ringe, ikonisch, aber nicht ganz korrekt. Darum ist Sauron eigentlich kein großes Auge.
Ganz kurz, Merry und Pippin waren größer als Stierbrüllertuck. Ich nehme alles zurück.
Der Herr der Ringe, Maurer und Bann statt Frodo und Sam, die echten Namen der Hobbits aus Mittelerde.
Hä? Was ist mit Bungo passiert?
Was?
Nee, Bingo.
Da geht's ja, in dem Artikel geht es halt um die Übersetzung und aus dem Westron und hin und her. Mhm. Und Samwise von halbweise im Sinne von einfältig etc. pp. Der Herr der Ringe, warum Fantasy-Autor J.R.R. Tolkien Walt Disney gehasst hat.
Das ist auch mal wieder gut. Aber da ist da jetzt echt nichts Neues dabei. Das ist doch alles.
Ja, vor allem hat er ihn ja nicht wirklich gehasst. Er mochte den Stil halt nicht.
Ja. Und er mochte halt einfach nicht, wahrscheinlich hängt es halt auch mit Schneewittchen zusammen, wo ja Zwerge drin vorkommen und halt so, die halt eher so, ich sag mal, im Vergleich zu Tolkiens Zwergen halt eher aussehen wie so Gartenzwerge mit so bunten Kapuzen oder Mützchen oder sowas. Und da kann ich schon verstehen, dass das halt nicht das war, was er halt mit, ich sag mal, so von skandinavischen Sagen inspirierten Zwergen zum Ausdruck bringen wollte, ne? Und das kann ich schon absolut nachvollziehen, aber das Gerücht hält sich echt hartnäckig.
Hier wird unter anderem J.R.R. Tolkien on Fairy Story zitiert aus einer freien Übersetzung, wo ich mich auch frage, das Buch gibt's doch, also on Fairy Stories aus Märchen gibt's ja in Deutsch.
Ja, wahrscheinlich zu teuer für denjenigen.
Nein, also
dann übersetzt man halt schnell selber.
Wichtig, und das finde ich, also bei allen Bashen, wie gesagt, man darf nicht vergessen, diese Leute müssen auch schließlich von irgendwas leben. Es ist natürlich gerade, man muss dann auch von seinem hohen Ross mal ein bisschen runterkommen, wie häufig, oder wie, ich meine, selbst uns passiert es doch mal, dass irgendwo mal was veröffentlicht wird und wir sagen, oh scheiße, das haben wir gar nicht mitbekommen.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch ganz viele Leute, ich meine, denk dran, wir sind alt. Die Jugend von heute, die Jugend von heute war noch nicht geboren, als der Herr der Ringe rauskam.
Ja.
Also der Film, bitte, der Film.
Ja.
So alt sind wir auch noch nicht.
Und
naja, beim Buch auch noch nicht.
Ja.
Ja, recht hat er. Als das Buch rauskam, war die heutige Jugend noch nicht geboren.
Ja.
Wir zwar auch nicht, außer Johnny vielleicht, aber.
What?
Oh, Leute.
Lange Rede, gar keinen Sinn. Also, wie gesagt, es ist natürlich, also man muss das Ganze, oder ich sehe das Ganze hier mit einem fetten Augenzwinkern. Und da sind natürlich, das sind natürlich Titel bei, wo ich mir denke, so, oh, Clickbaiting par excellence. Aber ich habe selbst jahrelang in der Verlagsbranche gearbeitet. Man verdient einfach den Großteil über Werbung. Das ist der Grund, warum dann häufig Seiten auf oder Artikel auf mehrere Seiten aufgeteilt werden. Aber trotzdem möchte ich uns den Spaß nicht nehmen. Und noch ein paar weitere, vier Stück habe ich noch.
Ja, ich muss mich ganz, ganz kurz entschuldigen, aber ich bin gleich wieder da.
Okay, sollen wir warten, Anni?
Was? Musst du mich erstmal wieder entmuten? Ihr könnt das natürlich auch überspielen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Ich bin aber kurz weg.
Okay.
Aber alles gut. Ja, ich muss mich hier kurz um das kümmern.
Aber ich bin kurz weg.
Ja, also macht, was ihr wollt, wartet gerne, wartet nicht.
Gut, wir machen einfach weiter.
Ich wollte nur sagen, ja, macht mal.
Der Herr der Ringe, erfahre, wie schnell die Flugtiere der Nazgul fliegen.
Oh, wie schnell sind die?
Ja, ich bin schon dabei. Also mit einer Flügelspannweite von knapp 12 Meter erreichen die Flugtiere der Nazgul betrachtliche Geschwindigkeiten. Wir enthüllen, wie schnell. Von Mordor nach Isengard in 6 Stunden. Auch hier wieder im Buch unnützes Wissen für J.R.R. Tolkien, für Tolkien-Fans. Die spannendsten, absurdesten und lustigsten Fakten rund um Mittelerde von Stefan Servos wird festgehalten, dass die Reittiere der Nazgul mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer fliegen.
Das ist ja nicht schnell.
Also für die Größe schon.
Na.
Lauf das mal, Johnny.
Ich bin ja nicht so groß wie ein Nazgul, wie ein Flugsaurier.
Ja, aber auch hier wieder, ne, im Prinzip wieder ein Fakt genommen aus Stefans Buch. das übrigens wirklich sehr, sehr, sehr gut ist.
Ja.
Und sehr viel Spaß macht. Hier auch eigentlich schon fast wieder so eine schöne Bildschlagzeile. Der Herr der Ringe, Frodo Beutlin. Wie alt war er beim tragischen Tod seiner Eltern?
Mann, 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 Mann. Was schreibt denn Stefan dazu?
ich glaube, dieses Mal ist es keine Sachen von Stefan. Da ist Frodo gerade einmal 12 Jahre alt. Und sie kommt, für die, die es nicht wissen, bei einem tragischen Bootsunglück auf dem Fluss Brandywine ums Leben. Frodos Eltern, das waren Drogo und Primula Beutlin.
Ja.
Ja.
Der Herr der Ringe, diese 10 starken Frauenfiguren haben Tolkiens Mittelerde geprägt. So.
Aha.
12 Seiten. Eowyn, Schildmaid Rohans. Mhm. Nächste Seite. Galadriel, Herrin von Lothlorien.
Mhm.
Varda, Königin der Valar. Übrigens ein Bild einer Sonnenfinsternis zu sehen bei ihr.
Okay.
Nyanya, Herrin der Trauer. Melian, Königin von Doriath. Zu sehen ist, wie Gandalf, der Weiße, auf Schattenfeld gegen die Nazgul und Orks reitet. Mhm. Lúthien Tinúviel. Zu sehen ist Aragorn.
Mir fehlt jetzt gerade völlig der Kontext.
Okay. Wir sind bei der Herr der Ringe. Diese 10 starken Frauenfiguren haben Tolkiens Mittelerde geprägt.
Und da ist Aragorn dabei.
Nein. Es war Lúthien Tinúviel. Und als Headerbild für diese Seite ist Aragorn zu sehen.
Achso.
Dann haben wir Arwen und Dumiel. Arwen, passt, ja. Kankra, zu sehen ist Sam.
Oh.
An der Stelle, wie er mit der Fiole und dem Schwert.
Ja, okay.
Njenjor von Hislum. Zu sehen ist Smaug.
Wo ist denn der Sendungstitel-Thread hin verschwunden?
Und natürlich durfte sie nicht fehlen, Rosi Hüttinger. Zu sehen das Hochzeitsfoto von Rosi und Sam Weiss.
Oh.
So. Und jetzt haben wir die letzte News, die halt, wie gesagt, auch perfekt aus der Bild stammen könnte. Der Herr der Ringe. Zusammenhänge in Tolkiens Welt. Sind Gandalf, Sauron und der Balrog Brüder?
Okay, ich sehe, wo es herkommt. Ich sehe, in welche Richtung es gehen wird. Aber Brüder, ernsthaft, Leute. Ja, wahrscheinlich rechtfertigt es damit, dass es dann halt heißt, nein, sind sie nicht. Aber bis dahin hast du es halt schon angeklickt und die Werbung angeguckt.
Ja.
Die haben auch unter jedem Artikel ein 72-seitiges Quiz. Mhm.
Zu Tolkien.
Wie wird das Volk der Zwerge noch genannt? Lúthiens Volk, Durins Volk, das alte Volk?
Mhm.
Wie viele Ringe der Macht gibt es insgesamt? 9, 13 oder 20?
Eigentlich 42. 10.
Woher kommt Legolas? Lothlorien, Bruchtal oder Düsterwald?
Billund.
Was nicht Köln?
Legolas. Ah. Wow, so schlecht war der Ruf wieder nicht.
Doch, der war richtig schlecht. Tut mir leid.
Der war schon sehr flach.
So, hattet ihr jetzt die ganzen Links reinkopiert oder soll ich das noch eben machen?
Oh, okay, ich glaube, daran hat keiner gedacht.
Also ich habe hier gerade den Brüder-Artikel, den kann ich gleich machen.
Ich habe sie hier ja alle auf.
Da kann ich auch die zweite Grafik sehr empfehlen in dem Artikel.
Vor allem
die ist schon sehr stark.
Hier sind gar keine Links im Pad, die man kopieren könnte. Ach so, einfach Netzwelt. Okay.
Nee, ich hätte jetzt schon eigentlich, aber irgendwie kann ich sie nicht kopieren. Ich hatte sie ja nur deshalb nicht ins Pad gepackt, weil ich euch nicht spoilern wollte.
Ja.
Das ist natürlich sehr lieb von dir.
Ja. Aber wir halten euch natürlich, und es darf sich da auch jeder selbst eine Meinung bilden. Aus irgendwelchen Gründen möchte er, dass ich bei 12 Sachen da einen Message.text hochlade.
Naja, gut.
Das sieht super aus.
Die Links müsst ihr jetzt euch dann nochmal rauskopieren oder ihr wartet, bis die Folge raus ist und klickt in die Shownotes. Aber ja, das sind halt die die Netzweltartikel zum Thema der Herr der Ringe aus dem letzten Monat.
Sehr schön.
Und dann würde ich an die bezaubernde Frau Röttinger abgeben und hoffe, dass der Ex-Praktikant noch eben schnell den Overhead-Projektor reinrollt. Damit wir jetzt hier uns schön anschauen können, was die Frau Röttinger da mitgebracht hat.
Ich hol mal den Medienwagen.
Ich glaube, wenn Jonas und ich zusammen jemals ein Referat machen würden. Oh, was ist O?
Apropos Medienwagen.
Oh je, jetzt kommt.
Ich war ja neulich auf einem Konzert, mal wieder, bei Das Lumpenpack in Karlsruhe. Habe ich ein Bild in den Chat gepostet, als Gruß.
Ja.
Ging es um Mehl. Auf jeden Fall gab es eine Tolkien-Referenz auf dem Konzert. Ja.
Und zwar,
das Lumpenpack hat doch das Lied Pädagogen. Und haben sie eben gefragt, ob Pädagogen heute anwesend sind. Haben sich natürlich einige gemeldet. Und sie meinten, ja, also es kann heute länger werden. Aber sie haben schon einen Tipp, wenn ihr morgen nicht fit seid, rollt einfach den Medienwagen rein. Herr der Ringe 1 bis 3. Extended Edition und jagt einmal den Frodo durchs Dorf und der Tag ist gerettet.
Sehr schön. Medienwagen und Herr der Ringe in einem. Ja. Ach, wie schön. Ja.
Ich war sehr traurig, dass ich es nicht aufgenommen habe, aber es war sehr, sehr gut.
Da stelle ich mir gerade vor, also mit einem Overhead-Projektor geht es nicht, aber man könnte ja dann die Super 8-Version von Herr der Ringe nehmen.
Oh ja.
Da müsstest du ungefähr alle 3 Minuten die Rolle wechseln.
Naja, damit bist du dann auch beschäftigt, ne?
Ja, genau.
Da beauftragst du dann einmal den Klassensprecher mit, der hat die meiste Verantwortung oder die. Und dann kannst du dich da zurücklehnen.
Ja, am besten suchst du dann noch so 2, 3 Leute raus, die einschreiben alle bösen Charaktere an die Tafel, die anderen die alle guten Charaktere an den Tafel und der dritte muss dann die Verbindung ziehen, wer mit wem ins Bett geht.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du dann am nächsten Tag das noch für den Ethikunterricht verwursten kannst. Warum ist der jetzt böse und die ist jetzt gut und nee, was ist gut und böse?
Man macht das ja erst als Hausaufgabe und dann muss ja jeder sich einer dieser Paarungen raussuchen und schreiben, warum die gegeneinander kämpfen.
Okay.
Und schon hast du irgendwie die komplette Woche durch.
Ja.
Ach, ein Hoch auf Tolkien. Ja, ich stelle mir auf jeden Fall gerade den Jonas vor, der in dieser Meute steht und einfach von Ort zu Ort grinst.
Kaboom.
Ach, wie schön. Ja gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe nämlich ein Buch mitgebracht, das ich neulich auch schon mal im Chat gepostet hatte, als sozusagen an Teaserung, sagt man das? Nee, ne? Für die heutige Folge. Und zwar ist endlich nach monatelangem Warten und ständig immer wieder die Auslieferung verzögert sich leider E-Mails ein Buch hier angekommen und zwar Tolkien Lighting Up the Darkness, also die Dunkelheit erhellen. Und zwar ist das eine Graphic Novel von verschiedenen Personen. Das muss ich kurz spicken, weil auf dem Cover stehen nämlich nur die Nachnamen. Und zwar ist der Autor, also der Schriftsteller, ist Will Durafour und der Cover Artist und auch der Künstler, der die Innenseiten gezeichnet hat, Giancarlo Caracuso. Und Joel Odone hat dann noch die Kolorierung zusammen mit Giancarlo übernommen. Also die beiden sind sozusagen für die Innenseiten für das Künstlerische verantwortlich und für das Schriftstellerische eben Durafour. So, und diese drei Personen haben eben an dieser Graphic Novel gearbeitet, die als Graphic Novel Biography von Herr der Ringe und Hobbit-Schöpfer Tolkien deklariert wird. Und ich habe, oder macht Jonas das kurz, vielleicht während ich hier mit Reden überfordert bin, da habe ich einen Link. Da seht ihr nämlich das Cover. falls ihr meine Spoiler-Posts übersehen hattet. Und ich finde das Cover schon echt ziemlich catchy. Also der Tolkien guckt da zwar ziemlich seltsam und vom Stil her ist es auch noch mal ein bisschen anders als dann die Innenseiten. Aber man hat halt sofort irgendwie allein durch die Militäruniform halt so ein Gefühl, okay, wo sind wir, ne? Irgendwo an der Front. Und wenn man sich das Cover halt genauer anschaut, dann sieht man im Hintergrund so ein Bretterverschlag und irgendwie Stein. Also es scheint irgendwie in einem Schützengraben oder sowas oder in irgendeinem Unterstand zu sein. Seine Uniform ist schon ziemlich mitgenommen. Auch er selber guckt auch schon sehr, sehr desillusioniert. Und dann bin ich natürlich jemand, der auch sehr, sehr auf den Hintergrund achtet, gerade bei solchen Sachen. Und an dieser Bretterwand hängen verschiedene Dokumente. Das größte davon ist eine Karte, eine Grabenabschnittskarte, eine Frontkarte von Regina Trench. Das ist ein Grabenabschnitt eben an der Somme, also wo Tolkien auch tatsächlich mitgewirkt hat und stationiert war, wo wir wissen, er war dort, wo wir auch genau auf den Tag genau sagen können, wann er dort war oder auf die Tage. Das fand ich schon sehr gelungen. Dann sieht man ein Papier mit ja irgendwie zwergischen Runen, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann etwas, was aussieht wie die Zeichnung, die wir in Karen Fonstads Atlas von Mittelerde finden, wo es darum geht, um die Entrückung der Welt oder wo jetzt Valinor im Verhältnis zu Mittelerde ist. Das fand ich ein bisschen unlogisch. Und echt ein schönes Detail, aber da hängt halt so eine Skizze oder eine Bleistiftzeichnung vom Orthanc. Oder vielleicht ist es auch der dunkle Turm. Also man ich weiß es jetzt gerade nicht so genau, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber das ist halt definitiv Herr der Ringe. Und da hat Tolkien zu diesem Zeitpunkt halt so explizit mit Türmen und Gebäuden und so noch nicht dran gearbeitet. Punkt. Naja, okay. Aber es wird schon so ein bisschen klar, was es sein soll. Tolkien im Krieg arbeitet an seinem Legendarium. Und in der Hand hält er ein Buch, von dem ich ziemlich überzeugt bin, dass es das Buch sein soll, das wir auch in der Ausstellung in Milwaukee gesehen haben, wo es um das Anfertigen von Militärkarten, Frontabschnittskarten und so geht, wo es aber auch die Codierung und so eben auch geht und so das Handbuch für einen Signaling Officer wie Tolkien. Und auf dem Tisch steht ein Lämpchen, das halt aussieht wie die Filmfiole von Galadriel mit Erendils Licht. Also so ein bisschen so ein Mischmasch. Jetzt habe ich dieses Cover sehr, sehr genau unter die Lupe genommen. Ihr könnt es euch selber anschauen. Es ist aber von der Gestaltung her sehr, sehr schön. Jetzt bin ich natürlich mit diesem Titel und diesem Cover davon ausgegangen, da hat jemand eine Graphic Novel geschaffen, die Tolkiens Zeit an der Somme beleuchtet. Was auch stimmt, aber nur zum Teil, weil sie noch viel mehr beinhaltet. Und zwar geht das wie beim Biopic so ein bisschen mit so einer Halluzination los. Ich kann es nur so benennen, sonst kann ich dieses Biopic nie wieder gucken. Aber im Prinzip ist die Situation halt die, dass es mit einer Sequenz im Krieg anfängt und dann wacht er im Prinzip, oder wacht nicht richtig auf, aber ist im Prinzip im Lazarett. Und Edith ist bei ihm und versucht ihn irgendwie zu beruhigen. Und er kommt aber irgendwie nicht zur Ruhe und dann geht die Geschichte im Prinzip so richtig eigentlich erst los. Also vom Aufbau der Geschichte her ganz, ganz spannend. Und Tolkien erzählt, oder der Erzähler dieser Graphic Novel erzählt uns in, ich sag mal, Tolkiens Stimme seine Geschichte, aber nicht an uns als Leser oder als an irgendjemanden adressiert, sondern ganz konkret an Christopher Wiseman, seinen TCBS-Freund, als würde er ihm einen Brief schreiben. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und dann geht das Ganze im Prinzip in der Zeit zurück zu seiner Geburt, Bloemfontein, Südafrika. Und geht dann im Prinzip durch seine Kindheit durch. Mabel stirbt, er lernt die TCBS kennen, Father Francis und so weiter, also bis zu Edith und dann natürlich auch seine Uni und also sein Studium, nicht seine Uni, sein Studium und geht dann im Prinzip chronologisch in die Kriegszeit rein und knüpft dann wieder an Tolkien liegt im Krankenhaus. Und irgendwo baut es sich an diesem Punkt auf und dann geht es von da im Prinzip die Geschichte weiter. Dazwischen erfährt man aber noch sehr viel über die CCBS, also da liegt schon so ein Fokus drauf und auch über seinen Kriegseinsatz an der Somme. Also eine sehr interessante Erzählweise und dazu auch, also fand ich, herausragend illustriert. Also ich fand es richtig toll. Ich habe mich manchmal tatsächlich ein bisschen schwer getan, die vier TCBSler so ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Also rein optisch weiß man es dann noch relativ gut zu unterscheiden, weil er einfach sehr helle Haare oder hellhaarig dargestellt wird, wie es ja wohl auch war. So, wahrscheinlich wollt ihr jetzt aber wissen,
ja,
was daran gut ist oder was daran vielleicht nicht so gut gelungen ist, wenn ich jetzt hier noch länger monologisch vor mich hin labere.
Was gefällt dir denn besonders?
Also wie gesagt, mir gefällt besonders, wie es aufgebaut ist. Die Erzählstruktur mag ich gerne. Ich fand die Kunstfertigkeit einfach grandios, also es ist wirklich toll. Es gibt auch viele Sequenzen, die einfach schön sind, also so richtig idyllisch schön. Aber auch die Episoden, die an der Front stattfinden, sind auch gelungen, meiner Meinung nach. Könnte man natürlich immer noch was verbessern, aber gut, da bin ich, wisst ihr ja, sehr kleinlich.
Ich pack mal ganz kurz einen Google Books Link in den Chat, beziehungsweise dann auch in die Shownotes. Da kann man nämlich ein bisschen reinblättern.
Ja, du kannst auch noch die Links, die ich rausgesucht hatte, auch noch mit einstellen. Da kann man nämlich auch so ein bisschen reingucken und da ist auch noch ein, Dings hatte ich euch rausgesucht, ein Interview mit dem Autor und dem Illustrator, das fand ich auch sehr spannend, so ein bisschen auch um die Hintergründe geht. Was ich nicht so schön fand oder nicht so gelungen, ist, dass ein großer Wert auf den Glauben gelegt wird und auch Mabels Anfeindungen, als sie zum Katholizismus konvertiert, dann aber über Ediths Glauben und das Problem, dass sie Ronald nicht einfach so heiraten kann, während sie keine Katholikin ist, das wird komplett ausgeklammert. Das kommt da nicht vor. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, ihr habt euch so viel Mühe gemacht und dann gerade das fand ich irgendwie schade. Dann sind auch einfach so ein paar kleinere Unstimmigkeiten drin. Zum Beispiel gibt es irgendwo sowas wie ein Foto. Also kann man das natürlich nur erraten. Das könnte auch eine Zeichnung sein. Das ist ja gezeichnet im Comic, wo Edith mit den Kindern um den Baum steht. Und es sind einfach drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Ich habe es mir dann einfach mal damit erklärt, dass John zu diesem Zeitpunkt einfach schon auf dem Internat ist und gerade nicht mit auf diesem Bild drauf ist. Dass sie nicht den Fehler gemacht haben, dass er nur drei statt vier Kinder hatte. Also man kann sich das dann vielleicht schon auch ein bisschen erklären. Was absolut ein Fehler ist, ist, dass es heißt, dass Rob Gilsons Körper vaporisiert wurde. Was ja schon mega dramatisch ist, das stimmt nicht. Sein Körper wurde gefunden, wurde geborgen und wurde bestattet. Ich stand an seinem Grab, ich kann das bezeugen. Also nicht, dass ich habe ihn jetzt nicht exhumiert, aber
ich wollte gerade sagen, also mein Grund ist jetzt ein bisschen.
Nein, okay. Aber er hat eine Grabstätte an der Somme und das hast du nicht, wenn du keinen Körper hinterlässt. Dann bist du auf einem der vielen Monumente, wo die unbestatteten Toten betrauert werden. Ne? Also insofern, das spricht auch schon dafür, dass da ein Körper ist, der bestattet wurde. Also das sind so ein paar Kleinigkeiten und ich hatte es ja auch schon geschrieben, als ich das hier in den Live-Chat vor ein paar Tagen, hatte ich ja schon ein paar Fotos geschrieben und habe auch geschrieben, also bis auf ein paar Unstimmigkeiten und so finde ich es ganz gut gelungen. Was ich sehr, sehr schön fand und was mich auch sehr berührt hat, ist, dass eben dieser Fokus auf die TCBS auch gerichtet wird und auf das sich einander schreiben. Das heißt, da sind dann auch Briefausschnitte drin, die halt echte Zitate sind aus echten Briefen. die TCBS einander geschrieben haben. Und es sind auch Ausschnitte von Gedichten drin, die sie sich einander zugeschickt haben zum Drüberlesen. Ne? Da sind zum Beispiel Gedichte eben auch drin von Geoffrey Smith, die veröffentlicht wurden. Also wo die Quellenlage halt auch ganz gut und ganz eindeutig ist. Aber auch aus den Briefen wird zitiert direkt. Das wird halt leider nicht gekennzeichnet, aber wenn man halt die Briefe kennt, also die TCBS-Briefe, ich meine, es sind noch nicht mal unbedingt Tolkiens Briefe, aber auch da kann man Parallelen finden. Das hat mich sehr berührt, das fand ich sehr, sehr schön. Dann, ich meine, das Interview könnt ihr euch ja, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, selber durchlesen. Ich fand es nur cool, dass der Autor, als er nach seiner Motivation gefragt wurde, eben auch geschrieben hat, dass sein Großvater in Verdun selbst gekämpft hat. Und es ihn halt immer sehr interessiert hat. Und er bezeichnet sich als History-Nerd, also als Geschichtsnerd, was mir natürlich schon mal sehr sympathisch ist. Und ja, ich schaue gerade.
Also was mir halt aufgefallen ist, musste dann gerade auch mal kurz weg, als damals nicht mehr weiter darauf eingegangen bist. Als ich es aufgeschlagen habe und mir so die ersten zwei Seiten angeguckt habe, oder sagen wir mal die ersten vier, hatte ich irgendwie schon so, oh Gott, macht er nicht den gleichen Fehler wie die Serie, wie der Film? Tolkien, a Biopic mit der Spinne, die dann und der eine Ring und er wird hochgebeamt und diese ganzen Erscheinungen auf dem Schlachtfeld und
es geht. Also am Anfang, ich weiß genau, was du meinst und ich sehe auch gerade die Seite vor mir, weil er da halt eben. Es wird allerdings kein Hehl draus oder kein Ding draus gemacht. Es wird aufgelöst. Ja, er liegt im Krankenbett. Die Krankenschwester und der Arzt bestätigen, er hat Fieber, er halluziniert. Es geht ihm nicht gut. Sie müssen die Dosierung erhöhen. Blablabla. Was halt dann eben erklärt, was er da so sieht. Und er sieht da halt eben so ein Licht, auf das er zugeht. Und das halt auf etwas Bestimmtes leuchtet. Und das wird auch am Ende des Buches, als es dann um einen bestimmten Grabstein geht, kommt das auch wieder vor. Ich will jetzt ja auch nicht zu viel spoilern oder vorwegnehmen. Es macht nicht die gleichen Fehler wie das Biopic. Das darf man dem Buch wirklich auch akkreditieren. Es ist halt eben schon so, dass es so ein bisschen ein paar Sachen auch ein bisschen überzeichnet, fand ich. Also ich fand es zum Beispiel schade, dass Edith so total irgendwie, ja, sich so es gibt halt so eine Szene, wo sie sich drüber beschwert, dass er halt, also dass sie halt ihre Klavierkarriere oder die Möglichkeit auf eine Pianistenkarriere aufgegeben hat für ihn und er sich halt jetzt nur noch mit seinen Elbensprachen beschäftigt. Und das fand ich so ein bisschen ich finde, das wird Edith nicht gerecht, die am Krankenbett sitzt und ihm die ersten Geschichten niederschreibt, die ihm so aus dem Kopf kommen, weil er einfach durch seine Krankheit gar nicht in der Lage ist, Stift und Papier zu halten. Das fand ich schade. Ich fand auch schade, dass das Father Francis ein bisschen unschön dargestellt wird. Das kann aber sein, weil einer der Quellen ist Carpenter. Und bei Carpenter kommt Father Francis leider nicht so ganz gut weg in der Biografie.
Im Chat schreibt jemand, ist es eher ein Buch für Leute, die sich auskennen oder eher für Anfänger?
Ich würde sagen, beides. Also wenn man gar keine Ahnung hat von Tolkiens Leben, Tolkiens Kindheit, Jugend, wie auch immer, oder von seiner Zeit im Ersten Weltkrieg, dann kriegt man schon recht viel mit, ohne jetzt Wissen voraussetzen zu müssen, glaube ich. Ich kann ja auch nur aus meinen Augen gucken. Aber auch ich, die ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, konnte es halt auch sehr genießen. Insofern, es müsste jetzt eher mir jemand beantworten, der halt einsteigt in die Materie. Ob da jetzt ganz viele Fragen offen geblieben sind. Es geht so ein bisschen auch darum, was macht Tolkien da genau an der Front und auch um seine Ausbildung. Dann ist das aber manchmal nur so angerissen, weil es halt dann wieder mehr so um die TCBS und die Briefe geht, die sie einander geschrieben haben. Aber ich glaube schon, dass man damit einen guten Einstieg und einen guten Überblick bekommt, ohne jetzt einen dicken Schinken lesen zu müssen, sage ich mal. Und man sieht eben auch oder man merkt dem Buch an, wenn man John Garths Buch gelesen hat, wo die Quellen sind, weil natürlich die Briefe der TCBS, aus denen zitiert wird und auch die Werke, die Gedichte, die nicht veröffentlicht sind, die sind bei John. Also inzwischen sind sie dadurch veröffentlicht oder zumindest zum Teil. Das ist schon mal ganz gut und Skull Hammond wird auch angegeben als Quelle mit der Chronology und so. Also da hat sich schon jemand reingefuchst und Mühe gegeben. Also ich kann es empfehlen, vielleicht so, um mal den Monolog zu beenden. Und ich finde es wirklich gut gelungen. Ein paar Sachen hätte ich gerne anders, aber ja, weiß nicht, ob das Jammern auf sehr hohem Niveau ist. Kann ich nicht einschätzen. Wuhu!
Das war heute aber sehr laut.
Ja. Achso, ich habe nur noch einen. Ich habe den einen.
Bin ich erschrocken.
Ich habe den einen Hörer vom Ohr weggenommen, weil ich mich sonst selber nicht höre und dann rede ich immer so laut.
Aber trotzdem sehr vielen Dank. Sehr interessant. Ich werde es mir bestellen.
Also es lohnt sich echt, finde ich. Es ist wirklich eine schöne, wie sagt man, Erweiterung der eigenen Bibliothek. Es gibt so ein paar Bonusseiten, was Tommy gerade auch im Chat schreibt. Da wird auch so ein bisschen nochmal so die Hintergründe, was ist Beowulf, was ist Sir Gawain und so drauf eingegangen. Das fand ich ganz gut, weil das halt so erwähnt wird, aber nicht dauernd explizit erklärt, was ich auch sehr angenehm finde. Und dann gibt es halt noch Bonusseiten, wo halt die reinen Zeichnungen, die unkolorierten Zeichnungen zu sehen sind. Und dann gibt es noch ein Bonusbild oder eine Illustration, die auch koloriert ist, die sehr krass ist und wo so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen Somme und Totensümpfe. Dazu möchte ich aber nicht viel mehr sagen, weil das würde sehr viel vorwegnehmen, glaube ich. Kommt aber so im Comic nur mal so angedeutet an. Also es ist nicht so plump, wie es das Biopic meiner Meinung nach gemacht hat.
Ich finde es aber interessant zu sagen, ich finde es schwierig zu sagen, nicht zu spoilern bei Sachen, die eigentlich schon abgeschlossen sind. Und Sachen, die ja eigentlich auch schon seit Jahrzehnten abgeschlossen sind. Also wo man sagen könnte, aber ich meine, ich möchte dich um Gottes Willen jetzt nicht dazu animieren, etwas zu sagen, sondern es fiel mir halt einfach auf, dass immer wieder sagen, ach, wir wollen ja nicht spoilern. Und ich denke, eigentlich ist die Geschichte aber für alle klar.
Mir geht es aber gar nicht um die Geschichte, sondern ich habe mir ja ganz bewusst vorher keinen Link angeguckt mit Blick ins Buch und keine einzige Illustration online, weil ich wirklich auf das Buch warten wollte. Und ich habe es dann auch echt geschafft, was ich bei Graphic Novels sehr selten hinkriege, nicht vorzublättern, sondern ich habe wirklich Seite für Seite gelesen. Und das ist schon ein anderes Erleben, als wenn du vorher schon gesagt bekommst, hör zu, auf der letzten Seite erwartet dich dies und das Ganze endet hier und damit. Das ist schon ein anderes Lesen. Das Ganze erschienen ist original im Französischen und das ist jetzt eben die englische Übersetzung. Eine deutsche Übersetzung, soweit ich es mitbekommen habe, ist aktuell nicht in Planung. Die englische Übersetzung ist im Oktober erschienen. Bei mir ist das Buch jetzt endlich lieferbar gewesen. Februar, März, Ende Februar, glaube ich, war das.
Meine
jetzt
kam noch eine Woche später.
Genau, das war auch lustig. Hat 100 Seiten und der Preis liegt bei $16,99. Also so ein paar Fakten noch dazu. Und das Ganze ist im Ablaze Verlag die englische Version erschienen. Das wollte ich auch nicht unterschlagen. Ja, und im Hardcover, das fand ich auch schön. Ich mag es, wenn Graphic Novels in Hardcovern und nicht Softcover daherkommen.
Ja.
Gibt's noch mehr?
Aber knapp 16, was waren es? $16,99?
Ja.
Das ist doch okay.
Für ein absolut. Hardcover ist ja absolut, absolut
ich in Ordnung. War ehrlich gesagt überrascht. Also klar, es ist nicht wahnsinnig dick, aber wenn du überlegst, was da an Arbeit drin steckt, allein das Ganze zu illustrieren, das nochmal zu kolorieren, zu layouten, also im Satz und Layout ist das ja sicherlich auch jetzt nicht so mal eben schnell gemacht. Und was ich bei meiner Recherche jetzt auch, wo ich auf die Interviews und so gestoßen bin und ein paar Links für euch rausgesucht habe, bin ich drauf gekommen, dass es einen allerdings noch nicht aus dem Französischen weiter übersetzten Comic gibt zu Tolkien an der Somme, ganz spezifisch. Also da werde ich auch mal gucken, ob ich da dran komme. Mein Französisch ist zwar leider nicht mehr so gut, aber das Lesen geht noch ganz gut.
Parlez-vous français?
Un petit peu.
Ah, bien.
Baguette, bonjour.
Du bist so play.
Ich hatte ja tatsächlich eine glatte 1 in meinem Französisch-Abi.
Keiner mag Streber.
10 Seiten. S'il vous plaît, wo ich 10 Seiten über den Algerien-Konflikt in Französisch geschrieben habe, wo ich heute von dieser Arbeit nicht mal mehr jedes dritte Wort verstehe. Es ist schon echt gruselig.
Dann ist ja gut, dass ich den Französisch-Schnitt hier bei uns Vieren ja so richtig nach unten reiße.
Naja, dafür sind Tobias und du sicher richtig gute Mathe-Schüler gewesen. Das reißen dann Jonas und ich schön nach unten. Nicht? Ich dachte, naja. ITler wären immer gut in Mathe gewesen.
Ich bin ja kein ITler. Ich bin ja nur Techniker.
Ja.
Aber da brauchst du doch auch Mathe und Logik nein, und sowas, nein. oder?
Er war im Schlammmatschen gut.
Ja, ich repariere das, was Tobias kaputt macht.
Ach so. Perfektes Team.
Wenn ich Sachen kaputt mache, dann kann man sie nicht mehr reparieren.
Ich sag dazu jetzt mal lieber gar nichts. Ja, nee, was ich sagen wollte, ist, ich werde auch mal in den anderen Comic reinschauen, wenn der dann mal ankommt und dann mal schauen. Das Schöne an der Graphic Novel ist ja, dass es auch ohne Text gut funktioniert und man ja eine Geschichte erzählt bekommt. Von daher schaue ich da mal rein. Ja, gut. Habt ihr noch Fragen? Weil ich wäre sonst tatsächlich jetzt mal fertig mit dem Thema. Also zwar nicht, aber jetzt, ich tue mal so.
Nö, dankeschön fürs Vorbereiten.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, dankeschön.
Brauchen wir fürs nächste Mal noch so ein Sound-Snippet mit dem quietschenden Wagen für den OVET-Projektor reinschieben, rausschieben. Dann haben wir noch ein Thema, das eigentlich man hätte sagen können, das kann man in die kurz notiert reinpacken, also in den Online-Kalender. Wir es haben aber doch wichtig und interessant genug fanden, um zu sagen, das nehmen wir als eigenes Thema. Wir müssen natürlich dabei ein bisschen aufbleiben. Wir als Deutsche Tolkien-Gesellschaft positionieren uns ja politisch in keinster Art und Weise. Wie jeder von uns selbst zu Sachen stehen ist, bleibt natürlich jedem selbst
überlassen.
Belassen, danke. Aber wir sind durch Friedhelm Schneidewind auf einem Beitrag aus dem Deutschlandfunk hingewiesen worden. Grüße gehen raus. Die Angriff der Rechten auf die Demokratie. Und warum nehmen wir das jetzt überhaupt mit auf, wenn wir doch auf der einen Seite sagen, wir bleiben politisch neutral, beziehungsweise nicht neutral, sondern wir beschäftigen uns nicht mit politischen Themen, weil es geht in diesem Fall um die italienische Demokratie und den Einfluss von Tolkien auf diese Demokratie, also das eher ungewollten Einfluss. Und es gibt da in diesem Beitrag halt auch ein paar interessante Aspekte oder Hintergrundinformationen nochmal zu der Ausstellung. Wie viel das Ganze gekostet hat, was waren es, glaube ich, 250.000. Und der Artikel geht nur, ich hätte mal gesagt, so ein Fünftel dann um Tolkien, lässt sich allerdings meiner Meinung nach sehr gut lesen und man kann ihn sich auch vorlesen lassen.
Sehr gut übrigens vorlesen lassen. Mhm. Also, sehr gute Sprecherwahl.
Ja.
Ja, hab schon überlegt, ob der nicht auch einschlafen in Tolkiens Welt mal einsprechen möchte.
Ja, aber auch die Zitate sind dann wiederum von anderen Stimmen eingesprochen und das fand ich, macht es halt auch richtig einfach zum Zuhören, weil ganz klar ist, ab wann ist ein Zitat, ohne dass jemand immer sagen muss, so wie wir bei Einschlafen, Zitat, bla bla bla, Zitat Ende.
Ja, bei den Briefen machen wir das.
Ja.
So viele Zitate haben wir ja nicht bei Einschlafen in Tolkiens Welt.
Ja, neulich waren es wie ganz viele in einem Artikel, da habe ich mich schon irgendwie im Nachhinein geärgert. Na, wurscht.
Aber ja, finde ich, ist einfach auch nochmal ein, wie ich finde, interessanter Blick darauf, was Menschen aus Tolkiens Werken oder in Tolkiens Werke hier hineindeuten.
Ja. Und also was ich besonders gut fand oder besonders gelungen an diesem Artikel oder an dem Beitrag, dass es halt eben nicht nur wie wir das halt mal gemacht haben, so den Fokus auf Tolkien in Italien, sage ich jetzt mal so ganz grob, und die Vereinnahmung von Tolkien durch die italienischen Rechten, sondern halt auch die Hintergründe, wie kam es denn dazu? Und dann kommt halt irgendwann dieses Tolkien-Thema noch mit rein. Und das hat, ohne dass ich es jetzt zusammengefasst wiedergeben könnte, es hat mir doch sehr viel diese Strukturen und dieses Erwachsen aus diesen Strukturen, das hat es mir echt vereinfacht, das mal zu verstehen oder das nachvollziehen zu können. Und das ist es ja, was ja gerade im Geschichtsunterricht oder Geschichtsstudium oder überhaupt in der Geschichtswissenschaft, worauf es ja letztendlich ankommt. Es geht ja nicht darum, stumpf Daten auswendig zu lernen, sondern ja eher diese ach, wie sagt man auf Deutsch, dieses Aufbauen, dieses, wie kommt es denn dazu? Wie kann es denn sein, dass das und das passiert? Ne, das, ach, fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ich habe es gerade nur.
Tanzes.
Ach, nee. Ist auch das egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich da halt echt sehr, sehr gut gemacht und auch sehr, ohne dass man jetzt irgendwas studiert haben muss oder sich mit der Parteipolitik in Italien total gut auskennen muss, kann man es trotzdem sehr einfach verstehen, war zumindest mein Eindruck.
Also es ist von der Sprache schon etwas nicht ganz ohne. Die Autoren sind Markus Metz, geboren 58, studierter Publizist, Politik- und Theaterwissenschaftler und Georg Seelslen, geboren 48 und unter anderem in München Malerei, Kunstgeschichte und Semiologie studiert, Dozent an mehreren Hochschulen und freier Autor. Und man merkt in der Wortwahl, merkt man das Alter der beiden dem Artikel an.
Findest du?
Ja, also das ist definitiv nichts, was jeder von uns, der uns zuhört, also es ist keine leichte Sprache, in Anführungszeichen. Hat halt schon sein Vokabular und es ist halt deutschlandfunkmäßig schon mit ein bisschen erhobenerer Nase. Ohne dass ich das jetzt abwerten möchte, sondern ich sage nur so, das ist halt nichts, was man mal eben so zwischendurch liest. Auch weil es von der Informationsfülle oder sich vorlesen lässt, weil es einfach von der Informationsfülle so viel ist. Ich meine, du hast es dir heute angehört und selbst du bist nicht in der Lage, das Teil jetzt mal eben kurz zusammenzufassen.
Ja, das hängt aber weniger mit der Sprache, glaube ich, zusammen als mit dem Inhalt, das weil es halt ja, schon aber, so komplex ist.
Ja, aber ja. Darum sage ich ja. Wenn der Inhalt schon so komplex ist und die Sprache dann doch auf einem Akademikerniveau ist, dann ist es halt einfach für Menschen, die sich damit nicht alltäglich auseinandersetzen, einfach noch einen Tacken schwieriger zu verstehen.
Okay.
Ja. Aber was ich auf jeden Fall ganz, ja.
Nee, mach. Nee, ich war fertig.
Was ich auf jeden Fall ganz spannend fand, was ich so bisher nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Tolkien und Rechtsaußen in Italien ja schon eine lange Geschichte miteinander haben. Das ist, sie schreiben ja auch, die italienische Mainstream-Kultur interessierte sich seinerzeit überhaupt nicht für Tolkien, dessen Werke im explizit rechten Verlag Rusconi erschienen, der gern auch Mussolini-Nostalgie veröffentlicht. Also, und schon das Movimento Sociale Italiano, die ursprüngliche Organisation der Nachkriegsfaschisten, veranstaltete Hobbit-Camps für den Nachwuchs, wo sich Rollenspiel und Ideologie trefflich verbinden ließen. Also das ist jetzt kein neue Erscheinung, dass jetzt Meloni anfängt, Tolkien für sich einzunehmen, sondern das hat in der Italien Tradition.
Ja. Und diese Hobbits-Camps hatten dann auch wieder so ein Revival, als Meloni noch relativ jung war und die war da auch mit dabei. Also das muss man vielleicht auch immer noch dazu sagen. Und es geht halt auch eben in dem Artikel ja auch darum, wie Giorgia Meloni halt auch so ihr Kabinett zusammenstellt aus den Leuten, die ihr halt politisch taugen, sag ich mal. Und dazu gehört halt eben auch der Kulturminister oder Minister für Kultur. Und der wiederum ist halt so der Schirmherr von dieser Tolkien-Ausstellung. Also da ich meine, das wussten wir alles.
Aber die Zusammenhänge und teilweise nicht.
Genau, das ist der halt ehemalige schon gut aufbereitet.
Lebensgefährt ist und so. Also wie gesagt, ein sehr interessanter Artikel. Hört ihn euch an. Die MP3 darf man auch ganz legal beim Deutschlandfunk einfach runterladen. Gibt nämlich so einen Audio-Runterladen-Button und auf jeden Fall mal eine Hörempfehlung.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, dann haben wir hier noch im Pad, ich glaube, das hatte Marie eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das aufsparen wollen.
Ja, aufsparen bringt nichts mehr.
Nee. Alles gut bei euch?
Ja,
ich habe gesagt.
Es hatte gerade so den, ich habe gerade einfach drei Leute in meinem Zoom gesehen, die sich irgendwie so zur Seite neigen und so ein bisschen grinsen. Und ich dachte, vielleicht seht ihr irgendwas, was ich nicht sehen kann.
Ich habe nur gerade den Kalender aufgemacht.
Bein gekratzt.
Achso, Bein gekratzt, Kalender aufgemacht, gut. Ja, und zwar fand ich das ganz spannend, dass im Discord ja auch eine Diskussion um ein Sekundärwerk zu Tolkien losgegangen ist. Und zwar von David Engels mit dem Titel Aure in Tuluva. Oder wie auch immer, wo man jetzt welche Silbe betont, dürft ihr entscheiden. Und das ist halt auch eine ganz spannende Sache gewesen, weil der Herausgeber sich halt eben selbst als rechtskonservativ bezeichnet. Und einige seiner Aussagen und Schriften gehen aber halt eher in die rechtsextreme und auch antidemokratische Ecke. Und halt auch der Verlag geht halt so in diesen Dunstkreis. Und da gibt es auch einen Beitrag vom Deutschlandfunk, wo es um so rechtes Christentum geht. Ja, das Buch ist auch echt, ja.
Ganz kurz, weil jetzt schließt sich so der Kreis. Ich weiß noch, das Buch kam vor ewigen Zeiten mal in den Discord. Dann meintest du ja noch so, wie kann dieses Buch denn an uns vorbeigegangen sein?
Ja.
Naja, jetzt wisst du
es. Jetzt finde ich es gar nicht so schlimm, es spricht für uns, dass es an uns vorbeigegangen ist, glaube ich, oder dass man es nicht so auf dem Schirm hatte. Würde ich mal behaupten, zumindest.
Ja.
Ja. Und der Sammelband, der beinhaltet eben auch einen Artikel vom, ja, doch ziemlich renommierten Tolkien-Sprachforscher, der Jinsky, Richard oder wie auch immer wir ihn aussprechen, da haben wir uns ja schon öfters mal schwer getan mit dem Namen, der aus der Tolkien Society ausgetreten ist, nachdem sie halt das Tolkien und Diversity Seminar durchgeführt haben, weil er leider überhaupt nicht versteht, was Literaturwissenschaft bedeutet, so steht es hier im Pad, und keine Interpretation neben der eigenen Tolkien als Verfechter des christlichen Abendlandes zulassen kann. Also da sind schon ein paar Brocken drin in diesem Buch, wo man sagen muss, genießt es, wenn dann mit Vorsicht, oder genießen ist wahrscheinlich das komplett falsche Wort dafür, behandelt es mit Vorsicht. Da ist schon einiges Gedankengut drin, wo man jetzt sagt, für eine aufgeklärte, diverse Tolkien-Welt ist das irgendwie nicht geeignet.
Ja, definitiv.
Und ich war total irritiert gerade, weil ich dachte, wir sind jetzt beim nächsten Punkt und ich so, was hat sich mein Pad aufgehangen? welches Buch?
Das ist der Unterpunkt dazu, ja. Da ist so eine Überleitung drin. Auch bei der deutschen Sekundärliteratur gilt es neuerdings aufzupassen. Und dann ist da die Überleitung zu der Discord-Diskussion um dieses Buch.
Genau.
Weil da, glaube ich, auch einfach jemand, wie so oft im Discord, gefragt hat, hier, ich habe was gefunden, hat das schon jemand begutachtet, was ist das, taugt das? Was ich halt total cool finde an der Discord-Community, ne, dass man dann halt sofort so, irgendwer hat es immer gelesen schon, das finde ich total cool. oder hat zumindest mal was drüber gehört, gelesen, gesehen, wie auch immer.
Einfach dtg.chat in eurem Browser eingeben und dann landet ihr bei uns im Discord. Kostet nichts, braucht nur eine E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen und ein Passwort und schon könnt ihr mit diskutieren und Fragen stellen. Oder bei den Live-Sendungen mitchatten.
Sehr cool. Also dtg.chat oder was war das jetzt? dtg.chat, also nicht / irgendwas. Cool.
Genauso wie tollcast.live dich immer zum Live-Postcast vom Tollcast führt.
Ha. Cool, und ich mache da immer noch tollcast.de/live oder, na egal.
Funktioniert auch.
Aber gut zu wissen, dass es auch eine kürzere Variante gibt. Ja.
Kommen wir mal zu was Schönerem.
Mhm.
Genau.
Bitte.
Weil auch das hatte Marie eingetragen und deshalb, oder war Maries Idee, deshalb war ich ja so irritiert. Da meinte ich auch so, es lohnt sich nicht zu schieben, weshalb ich in meinen Kalender geguckt habe.
Mhm.
Weil die Anmeldefrist in der DTG-Ideenschmiede, um die es jetzt nochmal gehen soll.
Genau.
Und ich dachte, es lohnt sich nicht zu schieben, weil wir haben es schon so lange geschoben und die Diskussion ist schon irgendwie vom Dezember im Discord und ja, verstehe ich, also schieben wir es natürlich nicht noch weiter.
Nein.
Ach, guck mal, man kann so gut aneinander vorbeireden, ohne es zu merken.
Denn dann löst es sich doch alles wieder auf.
Ja.
Ja, wir wollen noch mal ganz kurz mit euch über die DTG-Ideenschmiede sprechen. Da gibt es nämlich doch noch eine Handvoll Plätze frei. Und wir haben halt geplant und gebucht für 30 Personen. Und Ziel ist es.
Kannst du noch mal kurz sagen, wo und wann?
Ja, wann, das scroll ich mal mit meinem Kalender, das ist der DigiPont, das ist Goslar, vom 12. auf den, von 12. bis 14. April in Fulda. Gibt es für die Mitglieder der Deutschen Tolkien-Gesellschaft die Möglichkeit, sich irgendwie mit Ideen, mit Engagement und ähnliches ja, im Verein zu betätigen? Erstmal so, nur so ein Wochenende. Man geht da also noch nicht krasse Verpflichtungen ein, so nach dem Motto, jeden Monat 50 Stunden mindestens für den Verein, sondern es geht einfach hauptsächlich darum, sich mal mit möglichst vielen Menschen aus der breiten Basis zusammenzusetzen. Und mal zu gucken, wofür steht die DTG, was für Themen interessiert die Mitglieder, was könnte man Neues machen, was könnte man irgendwie erweitern, gibt es vielleicht Sachen, die wir noch nie auf dem Schirm hatten. Und das Schöne ist, das Ganze wird im Prinzip von der DTG bezahlt. Es gibt einen kleinen Unkostenbeitrag von 30 Euro. Dafür gibt es Vollverpflegung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Fahrtkosten werden übernommen und das lässt sich.
Und die 30 Euro sind insgesamt und nicht pro Tag, oder?
Genau, das ist im Prinzip so.
Ich erstes Frühstück, ernst. Zweites Frühstück, drittes Frühstück, viertes Frühstück.
Ein Apfel zwischendurch.
Genau. Und dann kommen wir langsam zum Mittagessen.
Da geht es eigentlich darum, dass man sagt, so, es soll einem halt auch schon ein bisschen was wert sein. Wir zahlen pro Person und Tag, glaube ich, 37,50 Euro an die Jugendherberge. Und man, also pro Tag, um die Person zahlen halt nur 30 Euro. Sollte es aus irgendwelchen Gründen selbst dafür nicht reichen, na, auch die Menschen gibt es, ist das überhaupt kein Problem. Einfach eine kurze E-Mail an vorstand@tolkiengesellschaft.de, dann findet man auch für diese 30 Euro noch eine Lösung. Aber wir wollen halt mit möglichst vielen Menschen einfach mal überlegen, wohin soll die Reise gehen. Und dass es ja in gewisser Weise einen Gesprächsbedarf gibt, hat ja auch das letzte Ting gezeigt. Da war die Location so voll, dass wir zweimal umziehen mussten.
Das war lustig.
Nee, war ein bisschen blöd, weil man natürlich dann nichts, ne, dann, wenn Leute dann später kamen, dann haben sie es in den einen gesucht, dann haben sie die anderen Räume gesucht und.
Ich fand es halt lustig, diesen Pulk, der so hintereinander herlief, so fast schon im Gänsemarsch irgendwie auf Location-Suche oder auf Raumsuche. Das fand ich irgendwie goldig.
Ja, darum gibt es ja an und für sich Interesse im Verein, sich auch irgendwie zu beteiligen. Und wie gesagt, ich finde, es ist ganz wichtig, man geht da noch keine Verpflichtung ein und man muss da auch noch keine ausgereifte Idee haben, sondern man kann einfach so, ne, hergehen und sagen, okay, ich habe mal Bock mit euch zu diskutieren und dann gibt's halt ein paar Leute, die schmeißen mal ein paar Ideen in den Raum und dann sitzen, bilden sich da so kleine Arbeitsgruppen im besten Fall. Wir haben mehrere Räume vor Ort in der Jugendherberge Fulda und dann arbeitet man halt einfach am Wochenende mal ein paar Sachen aus und dann guckt man einfach, wie es weitergeht. Aber wichtig ist ja erstmal, dass es Ideen gibt und dass es eine Stoßrichtung gibt, in welche sich der Verein dann halt auch mit bewegen soll.
Was ich beim ich sag mal, Vorgänger-Event, dem Brainstorming-Wochenende, mal ganz cool fand, war, dass dadurch, dass man halt ein Wochenende beieinander ist, kann man halt auch Gedanken auch mal ruhen lassen. Und wie so oft kommt einem dann ja, wenn man es gar nicht mehr erwartet, noch eine ganz gute Idee dazu oder man hat noch irgendwie einen Einfall und dann sitzt man halt beim Essen zusammen und redet nochmal anders miteinander, als wenn man an einem Tisch sitzt. Oder gut, beim Essen sitzt man idealerweise auch an einem Tisch, ich meine nur an einem Arbeitstisch oder Konferenztisch. Und da werden dann schon manchmal Sachen weitergesponnen, auf die man sonst vielleicht, wenn man es drauf angelegt hätte, gar nicht gekommen wäre. Aber durch dieses Ruhen lassen können oder nochmal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen, ach Mensch, was mir noch eingefallen ist unter der Dusche, so und so, was hältst du denn da und da? Hat das so eine ganz andere und ganz besondere Form von Austausch, fand ich immer, als wenn man jetzt sich irgendwo 2 Stunden hinsetzt und mal Gehirnschmalz zusammenlegt.
Genau, das ist auf jeden Fall so, dass dann das, wie soll ich sagen, das drüber nachdenken intensiver ist.
Ja, ich überlege gerade, ob man dazu noch irgendwas, bitte nochmal das Datum. Heißt es im Chat?
Das ist der 12. bis 14. April. das zweite Aprilwochenende. Das ist im Prinzip die Woche nach der Ostermontagwoche. Also zwei Wochen nach Ostern.
Genau.
Das, ich sehe gerade auch, das steht in unserem.
Danke. Das habe ich gerade auch gesehen. Ja, das wollte ich gerade auch machen.
Der Jonas schiebt sich schon wieder zurück.
Oh ja.
Hallo Julia.
Hallo Julia.
Oh, hallo.
Sie kann uns zwar nicht hören,
jetzt,
aber wir
sehen sie. Jetzt kannst du was sagen, wenn du was sagen willst.
Was soll ich denn sagen? Hallo.
Hallo Julia.
Hallo.
So.
So.
Genau, ich trage das nämlich gerade mal bei Termine ein.
Dazu jetzt
nicht. Ansonsten schaut einfach nochmal in eurem letzten Rundbrief. Da stehen auch die URLs drin und alle weiteren Informationen. Da das jetzt ja nur für Mitglieder relevant ist, würde ich jetzt die Links auch nicht in die Shownotes packen.
Mhm. Ja.
Ja.
Hatten wir nicht vorhin noch einen Punkt im Pad?
Ja, Adapedia-Roulette.
Nein, dazwischen war. Hatten wir nicht was zu den Lesetagen irgendwo oder habe ich mich da getäuscht?
Naja, also Lesetag ist heute in zwei Wochen, am 25. März. Und ja, da sind einige Stammtische aktiv und machen was. Und wir machen eine Tollcast-Folge. Da könnten wir uns vielleicht mal noch überlegen, ob wir da, was wir da machen.
Wie gesagt, das Problem ist halt mit Vorlesen und Co. ohne Zusammenhang ist halt immer schwierig, wenn es digital ist. Das will ja HarperCollins nicht. Aber wir können ja vielleicht trotzdem mal jeder von uns sich überlegen, welches Lieblingsbuch er nimmt. Und noch vielleicht mal jetzt, also abseits vom Hobbit und Herrn der Ringe, und sich dann einfach mal überlegen, das kurz vorzustellen. Das
gibt ja gerade von kleinen Büchern. Man muss ja nicht draus vorlesen, genau.
Genau, also vor allem, wenn man ein ganzes Buch vorstellt und man dann nur seine Lieblingsszene raus vorliest, das ist auch nicht ganz so tragisch. Aber so das klassische Vorlesen in gemütlicher Runde mit jeder liest irgendwie ein Kapitel vor, das möchte HarperCollins digital nicht. Offline ist das kein Problem, aber digital und aufgezeichnet, das geht ja gar nicht. Man könnte ja sicher dann ein Hörbuch rausbasteln.
Ja, wenn man sich dabei gruseln möchte, dem sei unsere Halloween-Folge vom letzten Jahr sehr ans Herz gelegt.
Gibt es irgendwo eine, haben wir irgendwo eine Übersicht, wo was geplant ist oder an Lesetagen?
Nee, leider nicht.
Soweit ich weiß, nicht. Da müsste man an den Starko mal schreiben. Vielleicht kommt das noch so eine Woche vorher. Ich bin leider nicht bei den Stammtischen so up-to-date, dass ich weiß, welcher Stammtisch was macht. Also die einzigen zwei, die ich weiß, sind Berlin und Zürich.
Genau, das hatten wir in den letzten Folgen.
Ich weiß es noch von Augsburg.
Stimmt, in Augsburg habe ich die Flyer bestellt.
Ah, ja. Okay. Das ist an mir zum Beispiel vorbeigegangen. Also ich finde es schon seltsam, schade, wie auch immer, dass man da nicht so viel mitbekommt oder dass es da keine Sammelstelle oder so gibt. Könnte man vielleicht fürs nächste Jahr mit den Stammtischen mal irgendwie über den Stammtischkoordinator mal da Gedanken schmieden oder bei der Ideenschmiede schmieden. Vielleicht auch ganz gut. Ansonsten habe ich mitbekommen, ich weiß aber nicht, wie sicher das inzwischen schon ist oder bestätigt, dass in Hannover am 25.03. ein Sonderstammtisch stattfinden könnte. Wen das interessiert, einfach mal Hannover Stammtisch oder Hannover DTG Stammtisch auf der DTG-Seite schauen. Da sind dann die Kontaktdaten, dann kann man da ja auch nochmal nachfragen.
Ja, auf
aber
jeden
ich da
Fall.
Jetzt Gerüchte in die Welt setze, die dann sich nicht bewahrheiten.
Das ist richtig. Lieber mal zwischendurch nachgucken auf den Hannoveraner Seiten.
Ja. Ja.
Ardapedia. Deine Quelle für Nerdwissen.
Wer will nochmal? Wir hatten noch nicht.
Okay, ich mach.
Ist auch so ein Running Gag. Warum fragen wir eigentlich?
Und Klick.
Wo ist das Blink?
Okay.
Warum ist das Rad?
War das Rad kaputt?
Ja, das hat irgendwie angehalten.
Danke. Nein.
Das ist so unbefriedigend, wenn das so mittendrin abbricht.
Martan Quenya für Handwerker. Volk Elben Noldor. Beschreibung. Martan war der Vater von Fëanors Gemahlin Nerdanel. Er gehörte zu den Aulendur und wurde ein großer Schmied der Noldor in Valinor.
Als Urundil, also Kupferfreund, war er weiterhin bekannt, da er Kupfer dem Gold als Schmuck und bei der Bearbeitung bevorzugte. So trug er beispielsweise einen Kupfer-Stirnreif. Er selbst wiederum gab die Schmiedekunst an Fëanor weiter, der später seine Tochter Nerdanel heiratete. Untypisch für die dunkelhaarigen Noldor hatte er braunes Haar, das rötlich schimmerte. Ja, Kupfer halt, ne? Deshalb wurde er auch Rusko, der Fuchs, genannt. Diese Haarfarbe vererbte seine Tochter Nerdanel, die es wiederum an ihren ältesten Sohn Medros und die beiden jüngsten Amroth und Amras weitergab. Noch ungewöhnlicher für einen Elben war, dass er relativ jung einen Bart hatte. Aule riet ihm, an der Rebellion Fëanors nicht teilzunehmen, da es am Ende seine Kinder und Fëanor in den Tod führen werde. Anmerkungen. Aus der Notiz in Vinya Tengwa, Elves did not have beards until they entered their third cycle of life, Nerdanels father was exceptional, being only early in his second. Es ist allerdings unklar, was mit Lebenszyklen gemeint ist. Nirgendwo sonst wird dies ausgeführt. Quellen. Das Silmarillion, The Peoples of Middle-Earth, Kapitel The Shibboleth of Fëanor, Notiz 61, The Peoples of Middle-Earth, Kapitel Last Writings, Notiz 7, Vinya Tengwa, Ausgabe 41, Juli 2000, The Shibboleth of Fëanor, Seite 9. Das Wort.
Sehr cool.
Ich frage mich gerade mit diesen Lebenszyklen, ich glaube, inzwischen gibt es da in Natur und Wesen von Mittelerde ein bisschen was dazu, ne? Also so ganz up-to-date ist die Notiz hier oder die Anmerkung nicht mehr. Ich könnte es jetzt allerdings auch nicht beschreien. Also
wenn jemand gerne mal in der Adapedia das korrigieren möchte.
Der Natur und Wesen von Mittelerde auch tatsächlich gelesen hat und nicht nur sich beim Ting hat die Tabellen vorlesen lassen.
Was?
Das wäre eigentlich echt mal was zum Einschlafen, also für den Einschlaf-Podcast. Diese Tabellen, da würde man bestimmt gut einschlafen zu.
Ich glaube, ich würde mich kaputt lachen, wenn ich das hören würde.
Ja. Wie schon fast in guter Tradition, schickt Weta immer während unserer Live-Sendung E-Mails.
Oh, was gibt's denn Schönes?
The Witch King TM of the Unseen Lands. Free Shipping 126 Scale Statue Classic Series. Launches for pre-order open in 6 days, 23 hours, 56 minutes and 50 seconds, 49 seconds, 48 seconds, 47 seconds, 46 seconds, 45 seconds, 44 seconds, 43 seconds, 42
ja,
seconds.
Ja, wir haben's verstanden, danke.
Ja.
Oh.
Da. Ich habe euch den Link mal in den Chat gepackt.
Sehr cool.
Und noch Größe und so. Doch 3,4 Kilo.
Wow.
24 auf 43 auf 24. Also dürfte sie 43 Zentimeter hoch sein und 3,5 Kilo wiegen.
Da ist ja auch ein Bild von jemandem bei Weta, der es in der Hand hält.
Ah, stimmt.
Und vorm Brustkorb hat, also hält.
Ich dachte, es ist so ein T-Shirt. Also auf dem Thumbnail sieht es halt aus. Sie sieht aus, als ob jemand so sein T-Shirt so nach unten zieht, damit das Bild gerade ist.
Ja, und weißt du, deswegen habe ich es angeklickt, weil ich mir dachte, oh, geiles T-Shirt-Design, das gucke ich mal, weil das hat Tobias definitiv noch nicht. Vielleicht kann ich ihm das ja bestellen. Zack, dann ist das gar kein T-Shirt.
Aber sieht schon.
Da steht keiner dabei.
Nee, ist ja erst in 6 Tagen und ein paar zerquetschten, dass sich die Sache, dass man den Pre-Order starten kann.
Aber ganz günstig wird das bei der Größe definitiv nicht.
Nee, davon ist auch
eins im Maßstab 1 zu 6.
Also ich habe gerade mal geguckt, die anderen 1 zu 6 Statuen sind bei 364 meistens.
Oh, okay.
Plus Steuer.
0,66, ja. Genau. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es da wahrscheinlich ähnlich sein
wird. Aber Anni, wir haben keinen Platz mehr.
Ja, so ein Pech aber auch. Ja, nee, Platz ist echt gerade
vor allem, da ich gerade immer wieder auf interessante Bücher stöße. Wie das, was liegt das eigentlich gerade unten bei dir?
Welches?
Das Orangene?
Ja.
Das war nämlich auch ein purer Zufallsfund.
Ach, ihr sortiert Bücher auch nach Farbe?
Nein.
Was war das?
Das tun wir.
Aus.
Das tun wir nicht mal bei den Hobbit-Ausgaben, wo es eigentlich wirklich fast egal wäre, wie man die sortiert. Fast. Nicht mal da wird das.
Nein.
Doch.
Nicht egal. Oh. Nein.
Ich hab das einmal spaßeshalber gemacht, aber nicht mit der Tolkien-Kollektion, sondern mit meinen, ich sag mal, Privatbüchern.
Schon Literatur. Und
wo ich am Umräumen war und sowieso volles Kotzen eigentlich schon wieder bekommen habe, weil ich hasse das. Dann habe ich mir gedacht, so, mir jetzt egal, ich sortiere die jetzt einfach mal nach Farben. Und dann habe ich das gemacht und es sah irgendwie ganz witzig aus. Und dann habe ich mir das so 5 Minuten angeguckt und dann habe ich so ein Jucken bekommen innerlich. Das ging einfach gar nicht. Da standen Sachen beieinander, die gehören überhaupt nicht zueinander. Die passen auch nicht zueinander und die vertragen sich nicht untereinander. Ja,
da kommen die bösen Buchstaben, die bösen A's aus dem einen Buch, die sich das T schnappen, es als Schwert vor sich hinzuhalten, während dann das Buch B versucht, die geschlossenen Klammern zu nehmen, um dann mit Pfeilen auf das Buch A zu schießen.
Ja, ich habe auch mal eine Buchreihe gelesen, Die Seiten der Welt, sehr zu empfehlen, von Kai Meier. Alles von Kai Meier ist sehr zu empfehlen, auch wenn das nicht meine Lieblingstrilogie ist von ihm, aber ist egal. Auf jeden Fall gibt es da Kampfbücher, die untereinander kämpfen und das ist ganz grausam und ganz furchtbar, so wie Hahnenkämpfe und so. Da werden dann Wetten drauf abgeschlossen und ganz krumme Geschäfte mitgemacht und die Bücher können einem wahnsinnig leid tun. Schnabelbücher, die haben dann nämlich Schnabel vorne dran. Ja.
Ich kenne nur Schnabeltassen.
Ja, die sind auch gefährlich. Wenn du die ins Auge kriegst, ist nicht schön. Probier es nicht aus. Habe ich für dich getestet. Kannst du dir sparen.
Dann benutze sie doch einfach richtig rum.
Ich hatte ja das gar nicht in Benutzung. Das war ja ein anderes, sehr viel kleineres Wesen als ich.
Jonas?
Das meinte mir diese Schnabel... Nein, es war tatsächlich nicht Jonas. Meinte mir diese Schnabeltasse ins Auge rammen zu müssen. Aber schon mit Vollkaracho. Es war sehr geschwollen, sehr lange. Sah nicht schön aus.
Anis starrt in den Schnabel-Infight.
Ich hatte ja echt kurz überlegt, ramme ich das jetzt einfach zurück, aber da es ein Babysitterkind war und ich meinen Job nicht loswerden wollte, auf den ich sehr angewiesen war, habe ich es mal unterlassen. Dafür habe ich mir eine Packung Erbsen aus der Tiefkühle der Familie geschnappt, um mein Auge zu kühlen. Ja, das war dann die Wiedergutmachung.
Na gut, wenn wir über das andere Buch nicht reden wollen, dann...
Bitte was?
Termine, Termine, Termine.
Moment.
Oh, Jonas.
Am 23. März um 19 Uhr findet im Planetarium Klagenfurt der Himmel über Mittelerde statt. Am 25. März ist der internationale Tolkien-Lesetag und die nächste Tolkast-Live-Sendung. Am 4. April, 21 Uhr, der nächste DTG-Online-Stammtisch im Discord und vom 12. bis 14. April die DTG-Ideenschmiede in Fulda. Ebenfalls vom 12., aber nur bis 13. April, das Unquendor-Tolkien-Seminar in Leiden, Niederlande. Thema Evil in Ea. Vom 20. bis 21. April das Elfjahr in Tobias, wie heißt's?
Harsuylens.
In den Niederlanden, dankeschön. Du musst hier für den nächsten Mal, glaube ich, so einen Einspieler machen, dass du nur noch auf den Knopf drücken musst. Vom 9. bis 11. Mai die Fantasy Basel in der Schweiz. Vom 24. bis 26. Mai die Tolkien-Tage in Geldern-Pont, vom 8. bis 9. Juni das Roleplay-Verse in Oberhausen und vom 21. bis 23. Juni das Unquendor Schlotfest in Schoonlo, Niederlande. Ha!
Schlotfest in Schoonlo.
Okay. Vielen Dank.
Lass dem Jonas seine Freude.
Ich habe noch was zum ersten Punkt. Ich wollte da eigentlich einen Link raussuchen.
Zum Himmel über Mittelerde?
Ja.
Und das hatte ich ja letztes Mal irgendwie in der Sendung gefunden.
Ja. Und wenn man das bei Google eingibt, der Himmel über Mittelerde ist der erste Treffer, Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Ach. Mit einem Artikel vom 29. Dezember 2006. Eingestellt von Marcel Aubran-Bülles, ein Bericht von Angela Jorens Und zwar geht es da um Der Himmel über Mittelerde, so heißt ein circa einstündiger Vortrag an einem Sonntag im Monat im Planetarium der Universität Bremen. Er wird von drei jungen Tolkien-Fans gehalten, die in Gewandung die 25 Zuschauer und Hörer begrüßen. Zuhörer in Gewandung zahlen 1 Euro weniger Eintritt. Der Vortrag orientiert sich am Silmarillion, wie die Valar die Welt erschufen und nach dem Verloschen die zwei Bäume Telperion und Laurelin Varda die Sterne erschuf. Es werden die Sternbilder am Himmel erklärt, die Tolkien im Herrn der Ringe erwähnt, die Sichel zur Ermahnung Melkors, der große Wagen, oder der Schildträger Menelmakar, der Gürtel des Orion. Auch 7 Wandersterne werden behandelt, wobei Earendils Geschichte, er steht am Morgen und am Abend am Himmel, und die Silmaril einen größeren Abschnitt gewidmet wurde. Das war also vor vielen Jahren in Bremen. Es gab dann auch mal das Gleiche in Berlin. Und darum gehe ich schon fast davon aus, dass das jetzt dann auch in Klagenfurt so sich relativ näher dran hält. Ansonsten habe ich mich in Klagenfurt auch auf der offiziellen Webseite nur das Poster gesehen.
Genau, aber immerhin ist das jetzt drauf. Das war nämlich bei der letzten Folge noch nicht. Da hatte jemand das Poster im Discord gepostet und ich habe auf der ganzen Seite vom Planetarium, ich habe dann wie die halbe Folge damit verbracht, da auf der Seite rumzusuchen, nichts gefunden, und jetzt ist immerhin das Plakat eingestellt. Das ist ja auch schon mal was.
Und das Plakat ist sogar in A1 hochgeladen worden, was nicht ganz stimmt, aber das suggeriert der Titel. Lassen Sie sich von Ihren Mythen und Legenden in den Bann ziehen und erfahren Sie mehr darüber, wie vor unzähligen Zeitalter, vor dem Erwachen der Elben, Arda und die Sterne erschaffen wurden. Die Elben werden Ihnen die Sternbilder und die Gestirne über Mittelerde näher bringen und einige der vielen spannenden Geschichten erzählen, welche in der Quenta Silmarillion niedergeschrieben sind. Geschichten, die aus der Zeit vor dem großen Ringkrieg stammen, als Mittelerde im Schatten von Melkors, Saurons Meister, lag. Und auch hier Eintritt 15 Euro und 9 Euro für Personen in Mittelerde-Verkleidung.
Gewandung.
Hier steht Verkleidung.
Ja, ich habe es letztes Mal falsch vorgelesen, so dass es dann richtig war. Ja, schon cool. Genial.
Ich hätte ja schon fast Bock, dahin zu fahren.
Wo ist denn, wie weit ist denn Klagenfurt von uns entfernt?
Klagenfurt ist ein Stück weg, aber ich habe neulich herausgefunden, dass es ein ICE gibt, der von Frankfurt bis Klagenfurt durchfährt. Über München, cool. Augsburg, Rosenheim.
Das ist ja toll.
Total gut. Also kann man ganz gut hin.
Ja, nur dass der Zeitpunkt ist für mich sowas von.
Ja, der passt bei mir halt leider auch nicht.
Ja. Aber naja, das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Also zum Beispiel die Fantasy Basel in der Schweiz, die würde mich ja auch total reizen, weil der Züricher Stammtisch da halt auch ganz coole Sachen aufzieht. Aber das ist halt einfach irgendwie so eingebettet von so vielen Sachen davor und danach. Teilweise dann halt so privat familiär, dann irgendwie die Tolkien-Tage, wo wir dann schon irgendwie wieder eine Woche vorher oder anderthalb da sind. Also das ist dann alles so Knallauffall, und dafür sind die Entfernungen dann halt doch irgendwie so ein bisschen zu groß. Und das finde ich dann immer so schade, weil man wäre mal gern so überall dabei.
Ja.
So ein Adler halt, wenn man hätte, ne? Wäre schon ganz dufte.
Ja.
Wenn man mal guckt, im April sind schon mal 3 Wochen vom DTG geblockt. 3 Wochenenden.
Ja.
Und
wie lustig.
Dann bist du on Tour und dann ist die Fantasy Basel und dann sind wir schon im Prinzip in Geldern 3 Wochen.
Mhm.
Die Woche danach ist eigentlich schon die Roleplay-Verse.
Mhm.
Dann hat man ein bisschen Zeit zum Luftschnappen und dann kommt schon das Ding.
Ja, und direkt danach das Elbenwald-Festival und dann das Mittelerde-Fest.
Nee, da ist eine Woche Pause zwischen.
Ja gut, eine Woche, bis wir dann zu Hause sind und wieder akklimatisiert, sind wir schon wieder auf Achse.
Ja, nur ich.
Ja, trotzdem, es ist einfach echt viel. Aber das ist irgendwie so Freizeitstress, das ist so,
ja.
Wie sagt man, so Luxusprobleme.
Ja, also dafür ist die Idee leider wirklich nicht groß genug. Ich glaube, ich hätte schon Bock dran, das wirklich so hauptberuflich zu machen.
Mm.
Aber da müsste halt auch entsprechend Geld reinkommen.
Aber was man dann alles machen könnte, stell dir mal vor, was wir jetzt alles schon reißen, allein wir, die wir hier sitzen, mit unseren 40-Stunden-Jobs und dann das noch on top. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, das wäre unser 40-Stunden-Job. Ey, da würden so tolle Sachen bei rum. Also, wer ein paar Euronen spenden möchte,
Ja, wir versuchen ja schon die Arbeit stark dahingehend zu reduzieren, indem wir halt Dienstleistungen zukaufen. Mhm. Aber ja.
Auch dafür könnte man was spenden, also ja. Das käme schon da an, wo es benötigt wird. Aber apropos Euronen, lieber Tobias, hast du entweder den Chat verfolgt oder scrollst du mal bitte ein bisschen bis zu einer Dachschräge? Der Sebastian hat da nämlich die perfekte Idee gefunden, was wir mit der Dachschräge oben anstellen könnten.
Ja, theoretisch
das
ja.
Das finde ich schon sehr gut.
Sie ist zu niedrig. Also die Sache ist, wenn wir die Dachschräge, Entschuldigung, ist zu spitz.
Ja,
und
also unsere.
Ist, genau,
ja.
Und selbst da, wo man stehen kann, ist der Dachgiebel so niedrig, dass ich halt einfach gar nicht mehr reinkomme. Also selbst wenn wir das machen würden, dann muss ich auf allen Vieren rein und dann ist auch nichts gewonnen.
Ja, und ich meine, ich kann da ganz gut stehen, also als wäre das für mich gebaut worden. Aber wenn da jetzt halt noch ein Regal mit Büchern, nimmt ja dann auch noch ein bisschen Platz in Anspruch.
Aber sieht geil aus.
So in die
aus.
Tiefe. Es sieht richtig geil aus. Tatsächlich das Erste, was ich mir gedacht habe, war Statik? Fragezeichen. Also das war so tatsächlich mein erster Gedanke. Gar nicht mal, dann können wir uns da gar nicht mehr bewegen. Sondern müssen wir da beim Bauamt irgendwas beantragen, um das umsetzen.
Haus der Bücher.
Das ginge dann nur mit Reklamheftchen.
Ja, wobei allein das Holz, was du verbauen musst, um die Bücher zu halten, ne, wenn du dir das anguckst, das ist ja einmal komplett aus Holz. Das ist ja richtig, das sieht so schön aus, so gemütlich. Ja.
Wir packen auf jeden Fall mal den Link zum Artikel in die Shownotes. Man kann den Artikel zwar nicht lesen, aber man sieht das Bild.
Ja.
Ach so.
Na gut, ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr habt.
Nee.
Es wird gefragt im Chat, wenn das euer 40-Stunden-Job wird, was macht ihr dann in der Freizeit? Ich hätte da so ein paar Ideen. Erstens, wie wäre es mit Freizeit? Das wäre mal was. Das wäre mal echt ein Konzept.
Was ist das?
Und zweitens, also an alle von euch, die sich seit Ewigkeiten irgendwelche kruden weiteren Podcasts wünschen. Das wäre dann was man vielleicht mal umsetzen könnte in der neu geschaffenen Freizeit.
Ach, der arme Jonas hat sich wieder erschreckt. Tobias, das kannst du auch nicht machen.
Ja, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ein Ort, wo man die ganzen Sachen halt einfach mal stehen lassen könnte, wäre natürlich auch schon mal ein Vorteil.
Das
aber
richtig cool.
Harren wir mal der Dinge, die da kommen.
Wie gesagt, ich glaube, der Jonas schläft gleich.
Ja.
Ja.
Und bevor uns der Jonas jetzt einschläft, bevor er mir seine Spur hochgeladen hat,
ja,
genauso wie die Annie und der Johnny, würde ich sagen, machen wir lieber Schluss. Sprinten schnell in die Postshow. Suchen uns mal eben einen Titel und eine Grafik raus. Und wir hören uns da draußen allerspätestens in 14 Tagen wieder in der Tollcast-WG. Und bis dahin wünschen wir euch eine tollkineske Zeit.
Tschüss.
Tschö.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.